Crop FM Ausgabe Nummer 369. Wir schreiben den 31. März 2017 und meine Gäste heute Abend sind Andreas Müller, Stefan Franke und Benny Pump. Und es geht um Kornkreisentstehung. Mit dabei heute wieder Cropcom und natürlich Skype. Cropcom einfach einsteigen auf die Website cropfm.at und dann einfach auf Cropcom klicken, blinkt eh schon. Und Skype werde ich wahrscheinlich später dann aufmachen, wenn Bedarf besteht, einfach User cropfm anrufen. Link findet sich ebenfalls über dem Ankündertext auf der Startseite cropfm.at. Zu dieser Website gibt es einen Newsletter, zu dieser Sendung gibt es eine Website und auf der Website findet man den Newsletter gleich unterm Header, das runde Icon mit dem Briefchen und dem Ei drauf. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at bzw. der Mail-Link findet sich da gleich daneben. Alle Ausgaben erscheinen als Podcast in einem Archiv. Und es gibt auch natürlich ein Forum zu dieser Sendung, betreut von Wingman. Das ist auch einer der beiden Gäste heute, aka Stefan Franke. Und Unarmed, das Coverbild von Matthias Töpfer, ist heute wieder mal wirklich gut getroffen. Das wird man dann später noch sehen, warum. Matthias Töpfer, mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem freien Podcast, Live-Podcast-Projekt, Radio-Projekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte, geht über PayPal oder als Überweisung. Spendenknopf findet sich ganz oben auf der Seite oder auch im Archiv ganz oben, das Ei mit dem rosa-roten Herzen. An dieser Stelle großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und wir senden, ich hoffe, man hört den Unterschied, wir senden heute zum ersten Mal mit 96 kHz auf dem brandneuen CropFM-Server. 96 kHz, also vor allem mit Kopfhörern, sollte das ganz wunderbar klingen. Auf jeden Fall so gut wie FM-Radio. Ich sagte 96 Kilohertz, das stimmt nicht. 96 Bits per Second natürlich, 44,1 Kilohertz. UFO-Sichtungen im Murtal und ganz Österreich, UFO-Alarm in ganz Österreich, titelte OE24. auf ihrer Website und dort kann man lesen, nach Informationen von Waltraud Kaleber und Jürgen Trieb, keine Unbekannten auf dieser Sendung, seien in den letzten Monaten und Wochen besonders im Raum Murtal, aber auch im Rest Österreichs vermehrt unbekannte Flugobjekte gesichtet worden. Aus diesem Grund wird am 1. und am 3. April auch die vor 3 Jahren gedrehte Dokumentation über das Forscherpaar und das Phänomen Knittelfeld auf Servus TV wiederholt. Und ich kann diese Doku wirklich nur empfehlen, also wer Servus TV empfangen kann, einfach nachschauen, wie viel Uhr das dann jetzt genau ist. Ich glaube aber am Abend. 1. und 3. April. Eine Doku, die sich wirklich lohnt. Und wirklich gut gemacht und sehr offen. Also sie wirklich ergebnisoffen. Finde ich sehr schön. Ja. Es habe also eine regelrechte Welle von Sichtungen mit Zeugen, welche sehr beeindruckende Erlebnisse schildern, gegeben, so Kaleber Trieb. Das Video- und Fotomaterial, das bei den Sichtungen entstand, werde derzeit wissenschaftlich ausgewertet. Und ja, ich denke, die beiden Fotografen aus Knittelfeld werden sicher wieder mal live auf Crop FM zu hören sein und dann werden wir sicher die Ergebnisse dieser Untersuchungen und wahrscheinlich noch einige andere interessante Dinge besprechen. Klingt in der Tat wie immer, schreibt jemand. Ja, nicht ganz. Na, ich weiß, es klingt nicht wie immer, aber ja, also mit Brüllwürfeln am PC oder mit den Lautsprechern am Notebook hört man keinen Unterschied. Hoffentlich. Also ich hoffe, es funktioniert auch alles. Wie gesagt, alles neu aufgesetzt etc. Und neue, wirklich schnelle Maschine. Ja, und relativ passend zur heutigen Sendung, Selbstorganisationshypothese als Erklärung für Feenkreise, ein Artikel erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Während lokale Legenden, Götter und Feen für die abertausenden Kreise in den Grasländern Namibias verantwortlich machen, diskutieren Wissenschaftler hauptsächlich zwei konkurrierende Erklärungshypothesen für die sogenannten Fairy Circles, also die namibischen Feenkreise. Eine aktuelle Studie von US-Wissenschaftlern stützt die Vorstellung von Selbstorganisation der um Ressourcen ringenden Pflanzen und fand keine Hinweise für das Konkurrenzmodell, das in Termiten die Verursacher der somit noch rätselhaften Kreismuster sieht. Ja, und hier geht es gleich weiter mit der nicht minder rätselhaften Entstehung so mancher Kornkreise und meinen Gästen Andreas Müller, dem Macher von Grenzwissenschaft aktuell übrigens, von da stammt die Meldung von ihm, sowie den beiden Remote-Viewern Stefan Franke und Benny Pump. Einfach dranbleiben, gleich geht's weiter. Ja, meine illustren Gäste heute, Andreas Müller, Stefan Franke und Benny Pump, grüß euch. Hallo? Ah, nein. Jetzt.
Nochmals hallo.
Hallo.
So, ja, jetzt fragen sich natürlich viele Kornkreise, Andreas Müller, Grenzwissenschaft, Remote Viewing. Wie kam es eigentlich dazu, Andreas? Magst du das vielleicht schildern, wie es zu dieser heutigen Konstellation gekommen ist?
Ja, gern. Also erstmal auch hallo von mir. Also mich hat das Thema eigentlich schon sehr lange interessiert, weil natürlich über Grenzwissenschaft aktuell habe ich immer wieder auch darüber geschrieben, habe auch sonst von Kollegen jetzt auch aus der Kornkreisszene selbst da immer mal wieder was dazu gehört, habe mich aber ehrlich gesagt selbst jetzt über die journalistische Beschäftigung damit nicht intensiver damit beschäftigt, fand aber immer die Vorstellung spannend, also jetzt natürlich ganz naiverweise, wenn man mit dieser, wenn man überhaupt irgendwie die Möglichkeit hätte, sozusagen rückwirkend sich anzuschauen, was zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort beziehungsweise Feld eben los war. Und da ich sehr, sehr viele Kornkreise zeitlich sehr eng eingrenzen kann, ja, also ich also ganz genau weiß, anhand meines Archivs und meiner eigenen Arbeit vor Ort, wann gewisse Kornkreise entstanden sein müssen, weil wir die Felder noch Stunden vorher leer dokumentieren konnten und wenige Stunden später die neuen Kornkreise entdeckt haben, dachte ich, das ist ja, wäre ja auf jeden Fall mal ein Experiment wert. Ich selbst war und bin dem immer noch, ich sag mal, offen, kritisch gegenüber eingestellt. Und als ich dann über dich erfahren hatte, dass da die Verbindung und Connection zu den beiden existiert, dachte ich, das könnte man ja einfach mal ausprobieren, indem ich Vorgaben mache von Dingen, von Kornkreisen, zu denen mehr oder weniger nur ich die Hintergründe kenne oder sehr detaillierte Hintergründe kenne, die eigentlich meiner Meinung nach wahrscheinlich den Remote Viewern nicht bekannt sind. Und ja, mich einfach mal auf das Experiment einlassen, um zu sehen, gibt es da jetzt Dinge, die mich tatsächlich verwundern und überzeugen? Oder ist es eher nicht der Fall? Auf jeden Fall sehr spannend. Also ich hätte jetzt persönlich jetzt nicht, ging jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt hier die letztendliche Nachweis- oder Unterscheidungsmethode für echt und falsch finden. Aber wie gesagt, da ich bei den Kornkreisen, die ich ausgewählt habe, die ein oder andere Hintergrundinformation habe, die die wenigsten haben und die auch nicht so öffentlich bekannt sind, dachte ich, das wäre doch ein spannendes Experiment und habe mich sehr gefreut, dass die beiden dazu auch bereit waren.
Ja, das freut mich auch. Kurzer Hinweis nur an alle, bitte möglichst wenig Nebengeräusche machen. Andreas, bei dir höre ich dann hier und da wieder dieses Geräusch von letztens. Okay. Also, aber weil ich kann euch nicht getrennt, ja, da war es jetzt gerade wieder ziemlich laut, weil ich kann euch nicht getrennt muten und wir sind in einer Skype-Konferenz. Jetzt die Gegenfrage zu den beiden Remote-Viewern. Also auch von meiner Seite ein großes Danke. Das ist nämlich ein Haufen Arbeit. Ja? Und ja, ein großes Danke an alle von euch. Also auch von Andreas Seite war das natürlich für dich auch ein bisschen Arbeit oder Arbeit. Natürlich, du musstest die Sachen raussuchen. Du hast da 6 Exemplare ausgesucht. All diese Exemplare sind von der Startseite aus verlinkt. Wenn man also jetzt auf CropFM.at geht, das sind die meisten jetzt eh ohnehin, die das hören, dann einfach etwas runterscrollt und unterm Ankünder findet man den Link, ich glaube Bilder zur Sendung heißt er oder ähnlich. Und dort findet man in der Reihenfolge, in der wir die Kreise auch besprechen werden, also Bilder dieser Kornkreise, die Stefan und Benny geviewt haben. Und wir haben jetzt erfahren, wie Andreas zu Remote Viewing steht, aber was mich jetzt auch noch interessiert, ist, wie denn die beiden Remote Viewer zu Kornkreisen stehen. Ist das ein Interesse von euch? Wisst ihr da was drüber? Wusstet ihr da was drüber? Etc. Egal, wer anfängt. Vielleicht fangen wir bei Benny an.
Okay. Also Kornkreise habe ich hier nun wieder mal von gehört. Ich habe auch einige so gesehen. Ich muss allerdings sagen, dass ich dem eher kritisch gegenübergestellt war. Betonung nicht auf war. Da es mir doch verhältnismäßig einfach scheint, mit Seilen, Stöckern und sonst irgendwie was ins Korn reinzutrampeln. Ich bin erst so auf die Spur gekommen, dass da ein bisschen mehr hinterstehen muss, als dann auch historische Berichte auftraten, auch in Verbindung mit UFO-Erscheinungen und so weiter. Boah, und da jetzt das Angebot kam, sich das mal so anzuschauen, habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
Gott sei Dank. Stefan?
Ja, also ich interessiere mich oberflächlich schon einige Jahre dafür. Hab so die üblichen Dokus gesehen, neue Feldordnung, die Croppies und so. So ein paar Einblicke gehabt, aber jetzt in die Tiefe, also in der Tiefe habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
Und natürlich, jetzt ist die Frage, ihr wusstet natürlich beide doch etwas, als dieses Experiment begann. Und Remote Viewing ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, wo es vor allem sehr wichtig ist, dass man sich da frei macht von allen möglichen Glaubenssystemen, denen man da vielleicht anhängen mag oder auch nicht. Wie schafft man denn das, den Kanal sauber zu halten? Und vielleicht, Stefan, wir sollten doch noch einmal, weil es gibt dann immer wieder Leute, die haben noch nie von Remote Viewing gehört und die denken sich, von was reden die da jetzt eigentlich? Und da sitzen dann irgendwelche Leute und stellen sich da irgendwas vor. Ich meine, was soll da schon rauskommen? Erklär doch noch einmal kurz, wie so eine Session abläuft und vor allem, was der Viewer weiß über das Target, nämlich nichts eigentlich, ne? Also er weiß nicht, welches Target. Es ist nicht so, dass du dich hinsetzt und sagst, so, jetzt remote view doch mal diesen Kornkreis und dann zeigst du ihm ein Foto. So ist es nicht. Erklär doch mal, wie das abläuft. Weil das wäre dann natürlich, ja. Erklär doch mal, wie das abläuft.
Also kurz gesagt, Remote Viewing, das ist sozusagen Hellsehen nach einem Protokoll. Und das kann jeder Mensch durchführen, da braucht man keine spezielle Begabung für. Also zumindest nicht kennen wir keinen, der es noch nicht gekonnt hätte, mit entsprechendem Training. Und das Gute daran ist, im Gegensatz zu anderen Methoden, die ich jetzt so kenne, dass der Viewer, also der Seher, der die Eindrücke wahrnimmt, dass der blind vorgeht. Also der weiß nicht, worum es sich handelt, sondern der kriegt einfach einen Satz sogenannter Koordinaten. Das sind Zufallszahlen. Man sagt auch Target-Referenznummer, also Referenznummer zum Zielgebiet, dass man das einfach halt hinter in den Akten einordnen kann. Aber der weiß nichts davon. Und der stimmt sich halt auf diese Koordinaten ein. Mit einer speziellen Ablauffolge per Ideogramm und so. Das haben wir schon mal in vorigen Sendungen detaillierter erklärt. Und dann fängt er an, Eindrücke zu generieren. Also Farben, Oberflächen, Dimensionen, Gerüche, Temperaturen. Fängt an, erste Umrisse wahrzunehmen. Wie sieht die Umgebung dort aus? Was gibt es dort für Objekte? Was gibt es dort für Vorgänge, Abläufe? Was hat das für einen Zweck, was da passiert und so weiter. Gibt es da Personen, was machen diese Personen dort? Und das kann man dann alles ja mehr oder weniger detailliert rausfinden.
Und wenn man jetzt auf die Seite Bilder zur Sendung geht, ich glaube, so heißt der Link, also wie gesagt, beim Ankündigungstext auf der Startseite, dann findet man diese 6 Aufnahmen von Kornkreisen, die wir jetzt dann durchgehen werden, nicht chronologisch, aber eben nach dieser Reihenfolge. Und darunter sieht man eine Nummer und das ist die Nummer. Ist ein Teil dieser Nummer, die der Viewer bekommt und mehr weiß er nicht. Also er weiß überhaupt nicht, welches Target dran ist. Das kann die Großmutter vom Heinzi sein, das kann die Hauskatze vom Huberbauer sein oder ein Remote oder ein Kornkreis oder ein außerirdisches Raumschiff. Es ist irgendwas und ich finde es schon mal äußerst erstaunlich, dass da überhaupt was rauskommt, was diesen Target auch nur im Entferntesten ähnelt. Aber noch viel mehr, wie wir jetzt sehen werden, ihr wart ja da ziemlich gut beim Herausfinden, welche dieser Kornkreise jetzt eindeutig von Menschen gemacht wurden und welche durch andere Phänomene, wobei diese Phänomene sehr interessant beschreibt. Und ich denke, genug der Einleitung. Außer Andreas, du möchtest jetzt noch einleitend was dazufügen. Ansonsten würde ich sagen, wir wenden uns 541, 685 zu.
Andreas, vielleicht sollte ich noch kurz erklären, wie meine Auswahl zustande kam. Ja. Wie gesagt, ich habe ja nicht nur fahre ich jetzt seit bald 25 Jahren jedes Jahr nach England und erforsche dort vor allem in England die Kornkreise selbst vor Ort. Ich habe schon viele Kornkreise, die ich selbst entdeckt habe, weil wir da sehr früh unterwegs waren, sondern auch dass ich zu vielen dieser Kornkreise halt noch Hintergrundinformationen habe, die sonst nicht so waren. Zum Beispiel habe ich in schon öfters Fälscher auf frischer Tat ertappt, weiß dann in diesen Fällen natürlich sehr genau, dass gerade diese Kornkreise jetzt nicht zu den Phänomenen zu zählen sind, das mich eigentlich interessiert. Mich als Kornkreisforscher interessiert ja das, wie ich es nenne, echte Kornkreisphänomen, also ein Phänomen, das nicht von Menschen auf mechanische Art und Weise mit Brettern und Seilen getrampelt und gezogen wird. Und von daher habe ich natürlich in diese Auswahl, die wir da hatten, auch Kornkreise einfließen lassen, bei denen genau das der Fall war, bei denen ich die Macher sozusagen auf frischer Tat ertappt habe, also genau weiß, dass es sich dabei um menschengemachte Kornkreise handelt. Natürlich nicht in allen Fällen der Kornkreise, die wir besprechen werden, sondern es sind auch welche dabei, die ich aufgrund verschiedenster Qualitäten und Eigenschaften doch eher dem echten Phänomen zuordne. Und war da halt sehr gespannt, auf welche Antworten da die Remote Viewer dann, welche Antworten die dazu liefern könnten. Und ob und wie weit sie sich vielleicht sogar Details nähern können, von denen ich eigentlich der Meinung bin, dass sie jetzt nicht im Internet irgendwo zu lesen sind. So, der Versuchsaufbau ist ja noch relativ klein. Also wir haben ja nur 6 Kornkreise vorliegen. Aber trotzdem finde ich ihn spannend einfach, weil halt diese Auswahl so getroffen wurde, dass sie eigentlich nicht vorher schon irgendwie so unterteilt werden konnte von den Sehern. Und ja, alles Weitere, denke ich, werden wir dann jetzt dann gleich hören.
Ja, und ich höre da Hintergrundgeräusche und ich glaube, es bist du, Andreas. Du spielst
eigentlich. Nicht? Eigentlich sollte es nicht, weil ich ganz ruhig da sitze.
Okay,
und auch
okay. Von irgendwem höre ich da so ein Gekratze. jetzt ist es weg. Okay, jetzt ist wieder da kurz. Na wurscht. Genau, und du hast also hier ein paar ausgesucht. Wir haben Hoaxes, wir haben keine, das lösen wir jetzt auf.
Die ganz kritischen, vielleicht, wenn ich das kurz einwerfen darf,
ja?
der ganz kritische Zuhörer und Leser wird natürlich jetzt einwenden, ja, wer sagt uns denn, dass die nicht, dass der Müller für echt hält, dass die tatsächlich auch echt sind?
Niemand.
Niemand sagt uns das natürlich. Aber wir können ja auf jeden Fall in den Fällen, die von Menschen gemacht sind, also man kann natürlich meiner Expertise vertrauen oder nicht, aber das ist natürlich immer relativ zu bewerten. Aber man kann sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass die von Menschenhand gemacht wurden, die ich als solche deklariere, auch tatsächlich von Menschenhand gemacht wurden. Und umso spannender wird es dann vielleicht dann eher für die ganz hartgesottenen Skeptiker weniger für die Kornkreise als das, was die Remote Viewer dazu sagen können. Also erkennen die zumindest, dass da Leute Hand und Fuß angelegt haben oder nicht. Und wie gesagt, du hast ja schon gesagt, das wird eine ganz spannende Sache, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und deshalb in medias res, die erste Target-Nummer ist 541685 und sieht eigentlich aus wie ein sehr schöner Kreis. Auch danke nochmal an Steve Alexander, der uns seine Bilder hier zur Verfügung gestellt hat. Manche sind von Andreas und manche von Steve Alexander. Ja, und die Frage an die Remote Viewer, wie spürte oder fühlte oder sah der für euch aus?
Ja gut, dann schildere ich mal, wie das war. Also wir haben die Session ganz üblich angefangen, eben nur mit diesem Koordinaten.
Warte mal, ganz kurz noch, das haben wir noch vergessen zu sagen. Diese Sessions wurden gemacht, indem, also ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, indem Andreas die genauen, also das Targeting, das nur Stefan kannte, ja, mit dem er dann quasi diese Target-Nummern aufgeladen hat oder so. Das erklären wir alles in früheren Sendungen. Also wer mehr über Remote Viewing wissen möchte, bitte einfach die vorigen Sendungen mit Stefan und anderen Gästen anhören. Aber im Prinzip habt ihr euch da circa 30 Meter oberhalb des Feldes platziert zur wahrscheinlichen Zeit des Entstehens. Und das sind alles Kreise, von denen Andreas sehr genau weiß, in welchem Zeitraum sie entstanden sind. Und ihr habt quasi auf dieses Feld draufgeschaut. Das vielleicht noch zum Anfang und jetzt bitte.
Also auch zeitlich habe ich...
Auch zeitlich, kurz, zeitlich und auch räumlich.
Räumlich über eine Google, also über eine Erdkoordinate und zeitlich eben über meine jeweiligen Angaben.
Genau, also das kann ich nochmal so erklären. Wir haben quasi von Andreas nur die Geokoordinaten bekommen und einen Zeitraum. Und das war dann die Target-Formulierung. Also wir wussten jetzt nicht, also auch ich als Tasker wusste nicht, welche Kornkreise das jetzt sind. Und ja, so wurde das dann gemacht. Also es war fast doppelblind, kann man sagen. Also auch von mir als Monitor, ich wusste nicht genau Bescheid.
Du wusstest, du kanntest die Bilder nicht zum Zeitpunkt, in der du das genau. quasi das Targeting genau. gemacht hast. Genau.
Ja. Genau. Genau, ja. Und rein theoretisch hätte ich ja auch mal zum Spaß, was weiß ich, den Aldi in Marlboro als Geo-Koordinate angeben können.
Genau, oder ein Eiffelturm. Also ist ja dann schon aufgefallen.
Okay.
Okay, also das erste, genau, das waren, ich war der Viewer, ich hatte nur die Koordinaten bekommen, also die sogenannte Target-Referenznummer, und kam dann im Endeffekt zu folgendem Ergebnis. Was die Zeit angeht, wann das gemacht worden ist, haben wir hier den 25. Juli 1998 zur Morgendämmerung hin rausgekriegt. Genaue Uhrzeiten ist immer ein bisschen schwierig, weil wir arbeiten mit einer, man kann sagen, Timeline. Und diese Timeline beinhaltet keine Uhrzeiten, sondern man hängt sich im Prinzip zwischen zwei Daten auf. Das ist der 25. Juli 16 Uhr und der 26. Juli um 14 Uhr. Und da kam man dann so auf dem zweiten Drittel an. Dann kann man sagen, dass die Morgendämmerung, was sich später auch nochmal in den visuellen Eindrücken gezeigt hat, also an den Lichtverhältnissen vor Ort. Und ja, wir können sagen, dass dieser Kornkreis mit Hilfsmitteln hergestellt wurde. Dazu gehörten Seile, Haken, Planen und Decken. Und dabei wurden gewisse Punkte markiert und mit Seilen und Haken in einer Kreisbewegung vollzogen. Das konnten wir sogar ziemlich genau nachvollziehen. Das heißt, es wurde ein Punkt fixiert und wurde ein Seil genommen. Und dann hat man dieses Seil im Kreis geführt, um dann halt eben dieses Korn ja, platt zu machen. Ja, das Ganze ist, was da noch interessant war, ist, dass einige Stellen vorab mit einer Plane abgedeckt worden sind, mit der Intention, dieses Korn, also an den Rändern, nicht zu beschädigen. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist bei dem Kornkreiserstellern, aber das war ziemlich klar. Dann, da wurden so, man kann sagen, so ein Meter mal ein Meter große Planen über die Ränder geworfen, während die anderen dann im Prinzip dabei waren, den Kornkreis zu zeichnen. So, und das wirklich Interessante, das kam dann später noch dazu, dass diese Leute Angst vor einem großen Feuerball hatten. War mal selber etwas irritiert. Na nur, was soll das denn? Kommt da jetzt ein Komet runter? Oder ist das jetzt eine Zielscheibe, die da auf den Boden gemalt worden ist? Es hatte sich hinterher dann gezeigt, dass die Leute, die dort vor Ort waren und diesen Kornkreis angefertigt hatten, dass die Angst hatten oder, sagen wir mal, eher unter Druck standen, was den Sonnenaufgang anging. Die wollten nämlich unbedingt, bevor die Sonne jetzt halt ganz am Himmel steht, fertig sein, dort weg sein.
Ja, interessant. Sagen, jemand schreibt auch im Chat, habt ihr gesehen, wie viele Personen da dabei waren? Das finde ich mich interessant.
Ja, da wollte ich gerade noch drauf kommen. Also wir hatten zwei Gruppen oder Personen. Ich muss dazu sagen, wenn wir mehrere Personen in einer Session wahrnehmen und wir haben jetzt so eine typische Gruppierung, dass man sagt, die einen machen das, die anderen machen das, dann morpht das so ein bisschen zu einer Einzelperson zusammen. Also wir können jetzt nur schätzen, wir gehen hier von nicht von zwei Personen, sondern von zwei Gruppen aus. Das dürften maximal sechs Personen gewesen sein, die halbe aufgeteilt waren. Also die einen haben den Kornkreis gemacht und die anderen haben dann im Prinzip mit dem Planen und Decken da irgendwas gemacht. Ja, und was hatten wir da noch? Die Intention, warum das gemacht werden sollte. Und zwar ging es irgendwie darum, dass man die Bandbreite von möglichen Techniken aufzeigen wollte und klar machen, dass diese Techniken begrenzt sind. Es kam auch genau so als geschriebener Satz eben in der Session vor, dass es irgendwo nach oben hin mit der Technik, diese Teile herzustellen, nicht mehr weitergeht. Und man kann eigentlich sagen, man wollte nicht, dass mehr als diese Technik möglich ist, diese Kornkreise zu machen. Also mit diesen Decken, Planen und Haken und Decken und so weiter. Ja, und eine nebensächliche Intention war die Darstellung eines Schildes, wie ein Warn- oder Gebotsschild. Und ich nehme mal an, das wird das Emblem oder Symbol zentral im Kornkreis sein. Ja. Ansonsten, ja, man kann es im Prinzip zusammenfassen, dass dieser Kornkreis als eine Art Mahnmal erstellt worden ist, um halt zu zeigen, okay, das ist möglich und darüber hinaus geht nichts mehr. Und sind im Prinzip ziemlich unter Druck gesetzt worden von dem Sonnenaufgang.
Und es ist ein sehr beeindruckender Kornkreis. Also ich kann nur sagen, Hut ab vor den Machern. Die Decken, die du erwähnst, das finde ich auch sehr interessant. Ist das, um die Fußspuren zu vermeiden?
Kann sein. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich hatte eher den Eindruck, dass sie die Decken über das noch stehende Korn drüber legen, um da weitere Beschädigungen irgendwie zu verhindern. Das heißt, man macht den ersten Kreis.
Man beschädigt es ja mit den Decken. Das ist interessant.
Nee, ja, das ist halt der Eindruck, der gekommen ist. Aha. Also, vielleicht hat man auch irgendwie versucht, damit einen Sichtschutz zu erstellen oder sowas, aber natürlich auf so einem großen Feld ziemlich Banane ist. Aber gut, man muss dazu sagen, wir haben diese Sache mit den Decken nicht nur einmal gehabt. Ich glaube, in mindestens einer weiteren Session kommen die wieder vor. Also es kann aber auch sein, dass man, wie du jetzt schon sagtest, dass man die auslegt, um Fußspuren zu vermeiden oder das Korn, was schon platt getreten ist. Das ist ja im Prinzip wie Jahresringe beim Baum, wird das so angeordnet. Und wenn man jetzt natürlich 50 Mal über eine Stelle drüber läuft, die schon bearbeitet worden ist, dann macht man sich natürlich die Struktur kaputt. Also es würde durchaus Sinn machen, dass man da dann was drauflegt, um das zu vermeiden.
Ja.
Ich habe noch keinen Kornkreis gemacht, also
ja, ich, auch mal,
ich kann
ne?
das jetzt, ich kann das jetzt nicht zu 100% so betiteln.
Ich habe euch das leider, ich wollte jetzt noch dieses Buch von Pilkington lesen. Der, wie heißt das noch nicht? Pro, irgendwas. Aber wir erwähnen sie in dieser ersten Sendung von heuer mit Mark Pilkington und da beschreiben sie nämlich ziemlich genau, wie sie den machen. Bin aber leider nicht dazugekommen. Stefan, gibt es von deiner Seite dann noch was hinzuzufügen?
Ja, das war es im Wesentlichen. Also Benny war der Viewer bei diesem Target und ja, wir hatten noch diesen Eindruck von diesem Emblem, als wenn jemand, sinnbildlich gesprochen, dem seinen Stempel aufdrücken wollte. Also wie so ein Logo quasi.
Mhm. Interessant.
Also der Kornkreis war soweit fertig in der Session und dann muss man sich jetzt im übertragenen Sinne vorstellen, war das, als wenn da so ein großer, so eine große Hand mit dem Stempel kommt, so und packt es so in die Mitte. Aber nur im übertragenen Sinne, ne? Also das war jetzt kein Riese, der da angelaufen gekommen ist.
Da wird man die Fußspuren sehen. Okay, das heißt eindeutig eine Fälschung. Andreas.
Ja. Also eindeutig eine Fälschung aus Sicht der Remote Viewer bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und tatsächlich kann ich das bestätigen. Und viele Aspekte, die sie erzählen, damit auch bestätigen. Es handelte sich um eine Demonstration oder um eine Auftragsarbeit, die die BBC gemeinsam mit, also gefilmt von der BBC und in irgendeiner Form gesponsert von der Firma Yell. Das ist sowas Ähnliches wie die gelben Seiten, also so eine Art Telefonbuch, deren Logo dann tatsächlich auch in der Mitte zu sehen ist, dass wenn man das auf diesem Foto rumdrehen würde, ergibt das so ein symbolisiertes Y, also das L, das Y von dem Namen der Firma Yell. Und gemacht wurde es tatsächlich von zwei Gruppen. Zum einen von der Gruppe, die mittlerweile als The Circle Makers bekannt ist oder sich selbst als The Circle Makers bezeichnen, um John Lundberg, eine Londoner Gruppe, also von Londoner Künstlern im weiteren Sinne. Die haben diesen Yale-Kornkreis mit diesem Y und mit diesen vielen kleiner werdenden Blasen da drumherum angelegt. Interessant ist dann, dass der andere Kreis, der in diese, man sieht da so ein bisschen so eine Vierer-Einteilung der Kreisfläche in so vier Quadranten, die wurde von einem der beiden weltbekannten Kornkreis-Rentnern Doug und Dave angefertigt. Einer ist ja schon verstorben und der andere lebt bis heute und gilt sozusagen als Vater der Fälscherbewegung. Und zu dessen Jubiläum, ich weiß nicht mehr genau, wievielte das war, also Geburtstag, wurde das so ein bisschen da dann zelebriert. Und die haben eben ursprünglich in den 80er, Anfang der 90er Jahren, haben die zwei, drei Kornkreise mit diesem Muster, also mit diesem, das wurde dann als Swastika oder als Vierer-Quadrant bezeichnet, angelegt. Und während also das Team von den Circle Makers mit dem großen Kornkreis, mit dem komplexen Kornkreis beschäftigt war, hat halt Doug den kleinen oder den einfacheren Kornkreis gemacht, später dann allerdings unter zur Assistenz von seinen jüngeren Kollegen, weil der jetzt tatsächlich nicht mehr so ganz taufrisch ist. Und das mit den Decken, das kann ich jetzt persönlich nicht so zuordnen, was damit passiert. Durchaus möglich, dass Decken, wie ihr schon gesagt habt, hier und da mal verwendet werden, um jetzt zum Beispiel das Zentrum, in dem man sich doch gehäuft aufhält, von weiterem Drittschaden zu schützen oder dass man vielleicht auch irgendwo eine Decke zentral platziert und dort Gerätschaften und alles Mögliche drauflegt, damit die, wenn man sich vorstellt, da wird ja, wenn Kornkreise konstruiert werden, dann wird ja viel, wie ihr es ja auch gesehen habt, offensichtlich mit Markierungen gearbeitet. Da werden Punkte abgesteckt, da werden Punkte anvisiert, die mit Bambusstöcken oder mit was auch immer, irgendwelchen Markern da in den Boden platziert werden. Und wenn man das ganze Gerät braucht, muss man natürlich zusammenhalten, damit man es nachher in dem Getreidefeld einfach nicht verliert. Vielleicht wurden dafür auch die Decken benutzt. Das wäre auf jeden Fall was ich machen würde, damit ich mein Zeug zusammenhalte.
Und die Viewer, Entschuldigung, du wolltest noch sagen.
Ich wollte dann noch sagen, tatsächlich ist bei fast allen solchen Aktionen, vor allem wenn sie dann auch gefilmt werden, geht es natürlich darum, dass man tatsächlich, aber grundsätzlich auch beim sonstigen, beim geheimen Fälschen sozusagen, geht es natürlich darum, dass man vor Sonnenaufgang fertig wird. Damit, weil das Feld war relativ nah an der Straße gelegen, wo dann schon morgens zum Berufsverkehr Autos direkt dran vorbeifahren und man wäre also entdeckt worden. Man wurde auch nachher tatsächlich entdeckt, weil man ist tatsächlich nicht ganz fertig geworden und wir haben am frühen Vormittag haben wir die Filmcrew, die dann mittlerweile auch sehr offensichtlich offensiv dort gefilmt hat, weil das auch mit Einverständnis des Bauern passiert ist, dann sozusagen gesehen und wir konnten noch sozusagen, also ich war vor Ort, als die noch die letzten Halme niedergetreten haben sozusagen und das bei Tageslicht noch fertig gemacht haben und konnte dann auch relativ unmittelbar nach Fertigstellung das Ganze dann auch begutachten. Ich weiß, es sieht aus der Luft sehr beeindruckend aus. Am Boden zeigte sich ein völlig anderes Bild. Ich war selbst erstaunt. Es war einer meiner ersten Kornkreise, wo ich sozusagen gesehen habe, wie sie gemacht wurden. Und ich war auf so viel beschädigte Pflanzen ehrlich gesagt gar nicht vorbereitet. Ich dachte mir, dass das wesentlich besser ausschaut. Also wenn ich nicht gewusst hätte, hätte ich eigentlich geschätzt, dass es ein uralter Kornkreis ist, der schon von hunderten Leuten begangen worden ist. Tatsächlich war er erst wenige, also Teile nur wenige Minuten alt, wurde aber eben mit mechanischen Mitteln gemacht. Also das heißt mit Druck, mit Kraft, mit Reibung, mit Verletzung der Pflanzen. Also das sah schon sehr, ich war wirklich sehr erstaunt, weil ich wirklich dachte, das sieht eigentlich, selbst wenn es Menschen machen, wesentlich besser aus. Und selbst die Geometrie finde ich sehr spannend, wenn man sich dieses Symbol in der Mitte anschaut, dieses Y, da hat man ja die Arme sozusagen, die sollten ja alle relativ gleich aussehen, so magnetartig. Und man sieht, wenn man sich die genau anschaut, doch bei einer relativ einfachen Form, die da angelegt wurde, dass das jetzt doch nicht so perfekt gelungen ist. Also ich will nicht behaupten, dass alle Kornkreise perfekt sein müssen, aber wenn ich sie im Feld konstruiere und wenn sie dann auch sozusagen das Ergebnis geometrisch sein soll, das wundert mich da dann schon, dass selbst diese einfache Form nicht in dreifacher Ausfertigung exakt gelungen ist. Also da muss ich dir jetzt als so ein bisschen widersprechen. Also ich fand auch das war für mich rein, was die Fähigkeiten der Fälscher anbetrifft, eine interessante Geschichte. Aber man sieht, keine Frage. Also viele Leute kennen ja auch trotz meiner Offenheit im Kornkreisphänomen gegenüber recht kritische Haltung vielen Kornkreisen gegenüber. Und ja, also es ist zweifelsohne ein ganz netter Kornkreis, sag ich
mal. Waren wir da nochmal?
Man sieht, die Jungs wussten sozusagen, was sie da tun. Das war nicht ihr erster Kornkreis und das war 1998.
Okay, und das waren die Circle Makers rund um den Herrn, Namen habe ich wieder vergessen.
Lund.
John Lund. Und natürlich auch Mark Pilkington war einer dieser Circle Makers, ob er bei dem dabei war, weiß ich jetzt nicht, aber wird er wahrscheinlich, das könnte er frei zugeben. Ja, also von oben, finde ich, sieht er durchaus beeindruckend aus und aber wie er am Boden aussieht, das kann ich natürlich nicht sagen, aber wenn du sagst, dass der völlig zertrampelt aussah, wundert es mich auch nicht, weil es waren ja wahrscheinlich doch einige Leute im Feld. Jetzt muss man aber auch sagen, die Viewer, also jetzt hast du gesagt, dass es eindeutig eine Fälschung ist, ich habe jetzt aber nochmal die Notizen durchgelesen. Ursprünglich sagtet ihr, zu 60% glaubt ihr, dass es eine Fälschung ist.
Ja,
also ein bisschen mehr als 50-50, so quasi.
Wir sind nochmal hingegangen und haben natürlich unsere Ergebnisse nachgeprüft vor der Sendung, das ist natürlich klar. Haben uns jetzt auch solche Zusammenfassungszettel soweit gemacht und sind dann nochmal auf die Einzelheiten eingegangen, wie zum Beispiel mit diesem Kometen. Dieser Feuerball, der da hochkam. Und beim Remote Viewing muss man sich vorstellen, man steht als Viewer vollkommen blind da. Man muss sich das vorstellen.
Ah, dieser Feuerball hat euch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Da war da
genau.
Okay, kann ich mir vorstellen. Ja. Weil die Feuerbällchen, die kommen ja noch dann. Ja.
Genau. Die wesentlichen Aspekte beim Viewen sind ja nicht nur das Viewen selbst, sondern einmal das AOL vermeiden, also die analytischen Überlagerungen zu vermeiden, was beim Viewer liegt. Und beim Monitor liegt im Endeffekt natürlich auch die Interpretation. Das heißt, man muss herausfinden, um was handelt es sich da, was der Viewer dort geviewt hat. Ja. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Wenn man jetzt natürlich da vor einem großen Feuerball steht und nicht auf die simple Idee kommt, dass das die Sonne ist, dann steht man natürlich erstmal da vor einem großen Phänomen. So, und ja, man muss sich das vorstellen, wie jemand, der noch nie eine Sonne gesehen hat und jetzt auf einmal die Sonne sieht, der steht dann natürlich auch erstmal da, wow, was ist das denn?
Oh Gott, der Himmel brennt. Ja. Genau, ja. Okay. ich glaube, wir können den Kreis aber abschließen, ja? Mhm. Ja, dann auf zum nächsten Exemplar, das zumindest von oben auch sehr hübsch aussieht. Die Target-Nummer 604785. Was könnt ihr aus der Remote-Viewing-Sicht denn dazu sagen?
Das tat weh. Als Viewer geht man natürlich First Person in das Target hinein und in dem Fall war ich auch wieder vor Ort und ich musste sagen, mir taten die Pflanzen leid. Also die taten mir richtig leid, weil da, man kann es nicht anders beschreiben, regelrechter Vandalismus betrieben wurde. Nichtsdestotrotz habe ich mich da natürlich weiter umgeschaut. Das muss so in der Nacht zwischen dem 2. August 2002, ungefähr 23 Uhr, bis zum 3. August 2002, ungefähr 3 Uhr morgens. Das ist so den Rahmen, den wir eingrenzen konnten. Das ist jetzt eine Stunde später oder eine Stunde früher gewesen, ist nicht allzu schlimm, hoffe ich. So, was wurde zur Herstellung benutzt? Wir haben hier keilartige Strukturen mit Seilen dran. Das war so ein bisschen wie, das kennen wir vielleicht aus dem Kindergarten, diese Plastiktöpfchen, wo dann so zwei Schnüre dran sind. Und dann stellt man sich da drauf, hat man zwei Stück davon. Und dann hat man solche kleinen Stelzen, mit denen man dann durch die Gegend laufen kann. So in etwa stellte sich das dar. Und noch weitere Kunststoffelemente, also das waren zahlreiche Kunststoffsachen, die konnten wir in der Form jetzt gar nicht im Einzelnen aufgreifen, weil das einfach zu viel war. Angefangen bei irgendwelchen Schnüren oder irgendwelchen Kunststoffboxen und so weiter. Und spätestens hier kann man sich schon denken, dass dieser Kornkreis aus unserer Sicht wohl gefälscht ist. Zumal dann die Herstellung selbst, also wie sie umgesetzt worden sind und tatsächlich fortgeführt wurde, mit den Füßen links, rechts wechselnd, das Gras bzw. das Korn dann umtretend, man ist einer Fließrichtung gefolgt. Also da zeigt sich dann auch nochmal, wie das bei den Kornkreisen üblich ist, dass man eben nicht einfach links, rechts alles platt trampelt, sondern man bemüht sich da schon im Uhrzeigersinn dann halt einen Kreis oder eine Struktur zu ziehen. Das hatte sich hier in der Session dann auch gezeigt. Genauso wie die Vorsicht, dass man da möglichst nirgends drüber trampeln möchte. Und die Intention, dann keine Beweise dalassen zu wollen, was jetzt natürlich bei uns Remote Viewer nicht ganz geklappt hat. Warum wurde der Kornkreis erstellt? Die Intention kam Graffiti-Kunst gleich. Also wir hatten ein Interview geführt mit den Herstellern dort. Und
das muss kurz erläutern. Ihr habt ein Interview geführt mit den Herstellern dort. Also
Kann ich das kurz erläutern?
Bitte, ja. Ja, klar.
Also wir haben jetzt natürlich kein wirkliches Interview mit den Herstellern geführt, aber es gibt halt eine Technik im Remote Viewing, da kann man Personen oder Bewusstseine vor Ort ansprechen und dann in einer Art Interviewform Fragen stellen. Und dann kommen halt auch entsprechende Antworten. Und es ist nicht ganz klar, ob man da jetzt mit dem Unterbewusstsein dieser Person kommuniziert, aus der Zeit damals, oder ob man nur das Informationsfeld dieser Personen abfragt. Ob die das halt merken können oder ob das dann gar nicht die Menschen betrifft. Und dadurch kriegt man halt Antworten. Das ist ja wie ein Abfrageprinzip. Und da haben wir die mal befragt, warum machen die das denn dort? Was haben die denn für eine Absicht?
Genau. Oh, und da kam dann halt die Empfindung von alternativer Graffiti-Kunst. Spaß am Kaputtmachen, also die hatten da richtig Laune drauf. Und die mögen die Spannung nicht erwischt zu werden. Also andere machen Bungee-Jumping, die machen sowas. Und wollten einen Streich spielen, da kam dann das Zitat, es ist ein Zitat, lustig, wenn Idioten das sehen. Und ja gut, dann haben wir natürlich in Verbindung mit dem Interview geschaut, mit wem reden wir da überhaupt. Das war eine Gruppe von verhältnismäßig jungen Menschen, zwischen 3 und 4 Personen, also wahrscheinlich Jugendliche. Und was ganz interessant war, dass eine Person, die wie ein Forscher aufgetreten ist, dazu gestoßen ist und diese Umgebung als Fälschung deklariert hat. Also im übertragenen Sinne einen Zettel da dran geklebt hat und sich dann auch relativ schnell wieder vom Acker gemacht hatte. Weil er halt, er hatte den Betrug entdeckt und wollte dort relativ schnell wieder weg, weil er Angst, oder was heißt Angst, die Befürchtung hatte, dass er dann einen auf den Keks, also auf den Keks kriegt, wenn er da jetzt erwischt wird. Beziehungsweise wenn er den, ich sag jetzt mal, Kornkreisgläubigen, in Anführungsstrichen, sagt, dass es eine Fälschung ist. Also da war er dann. Ja, also hat die Bemerkung dagelassen in dem Sinne und hat sich dann relativ schnell aus dem Staub gemacht. So, man kann im Großen und Ganzen sagen, dass 3 bis 4 Jugendliche den Kornkreis mit Hilfe von Schnüren an Keilen unter den Füßen hergestellt haben, die das aus Nervenkitzel gemacht haben, um die späteren Betrachter so ein bisschen zu narren. Und ja, aus meiner Sicht war das definitiv Vandalismus. Also ich hatte gut Lust gehabt, eine Ohrfeige zu verteilen. Aber die Hersteller selber haben das ebenfalls als Vandalismus empfunden, obwohl sie es halt selbst ausgeführt haben, denn sie äußerten die Befürchtung vor der Schrotflinte des Bauern. Okay. Das war dann schon sehr morbide, aber auch irgendwie ja, lustig. Also man kann im Prinzip sagen, dass dieser Kornkreis durch alle Personen am Target als Fälschung deklariert worden ist. Also sowohl jetzt durch den Forscher, der wohl da war, als auch durch diese 3 bis 4 Personen, sowie jetzt natürlich durch mich selbst als Viewer, der da durchgeht und feststellt, dass die Pflanzen alle komplett irgendwie kaputt sind. Also sie wirkten kaputt. Das war mehr ein Schlachtfeld als ein ansehnlicher Kornkreis oder überhaupt ein Getreidefeld.
Okay. Stefan, noch irgendwas anzufügen an dem Ganzen?
Ja, es kam halt dort extrem deutlich rüber. Also gerade die Sache mit dem Vandalismus. Hatte Benny in der Session, wie gesagt, Mitgefühl mit den Pflanzen, regelrecht.
Und, gut, dass er keine Remote-Ohrfeige verteilt hat.
Ja, und halt diese Geschichte mit der Schrotflinte, also das kam so wortwörtlich dann in dem Interview, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also kam plötzlich der Begriff Schrotflinte. Und wie ich später gehört habe, gab es wohl auch schon Fälle, wo Kornkreisfälscher beschossen wurden von irgendwelchen Farmern.
Ja, auch Besucher.
Ich weiß nicht. Auch Besucher.
Oder es wurde ihnen zumindest gedroht, aber der Andreas kann das sicher da genau äußern. Mhm.
Ja. Ja, das kam halt sehr deutlich rüber. Das war ziemlich klar, was dort abging.
Andreas, wer war denn dieser Forscher, der da ins Feld getreten ist?
Tja, also das war natürlich schon sehr spannend, weil ich da noch einen sehr viel engeren Bezug zu dieser ganzen Geschichte habe, als jetzt mit diesen Blasen von der BBC, von diesem Yale-Kornkreis vorher, den wir nur sozusagen dadurch entdeckt haben, weil die relativ offensiv dann nachher darin gefilmt haben. Ich hatte damals, das war 2002, habe ich mir das noch und jahrelang vorher und auch danach noch immer zur Aufgabe gemacht, nachts, die Tour ging etwa so 11, 12 Uhr los mit einem sehr leistungsstarken Nachtsichtgerät, relativ viele Felder, die Gegend abzufahren und zu schauen, welche Felder sind leer, das zu dokumentieren und danach sozusagen, wenn wir die Tour fertig hatten, das hat dann 1, 2, 3 Stunden gedauert, manchmal noch länger, die Tour nochmal von vorne loszufahren und hoffentlich neue Kornkreise zu entdecken, die kurz vorher noch nicht da waren, weil wir wollten das Zeitfenster für eine Kornkreisentstehung so gering wie möglich halten, um dadurch auch dann Rückschlüsse eventuell auf die als Teilanalyse auf die Herkunft dieses Kornkreises ziehen zu können. Also wenn ich jetzt einen riesigen Kornkreis habe, der innerhalb von nur 2 Stunden entstanden ist, kann ich auf jeden Fall dementsprechend, wie groß und komplex von der Geometrie her das ist, das in ein gewisses zeitliches Verhältnis zueinander setzen. Und das war halt eine sehr spannende Aufgabe. Und es war tatsächlich so gegen 2 Uhr, dass wir an dieses Feld kamen und mit dem Nachtsichtgerät das Feld abgescannt haben. Das ist ein Feld, in dem immer mal wieder Kornkreise entdeckt werden. Und wir sahen also, okay, da liegt was. Im ersten Moment war der Enthusiasmus groß, weil wir dachten, wow, wir sind so nah an der Kornkreisentstehung dran, wie eigentlich noch nie jemand. Also einen frischen, echten Kornkreis nachts um 2 Uhr zu entdecken, das wäre es halt schon. Sind dann relativ naiv in dieses Feld reingegangen, auch ohne uns jetzt irgendwie vor irgendjemandem zu tarnen, weil wir wirklich davon ausgingen, super, der ist fertig, der ist ganz frisch, das könnte ein echter Kornkreis sein. Kamen dann in das Feld, in den Kornkreis rein und waren natürlich erstmal baff, weil überall lag Zeug rum. Wir haben noch relativ schnell bemerkt, was man ja auch an diesem Blumenmuster sieht, dass hier Leute kurz vor uns offenbar die alles stehen und liegen gelassen haben, um vor uns davon zu laufen, weil die ja auch nicht wussten, wer da kommt. Offenbar, da lagen die Bretter, das sind so Schaukeln. Wahrscheinlich ist das, was ihr mit diesen Keilen beschrieben habt. Das klassische Fälscherwerkzeug ist im Prinzip, sieht fast aus wie eine etwas größere Kinderschaukel. Das Brett wird unter einen Fuß geklemmt und an den Seilen wird das sozusagen nach oben gezogen. Und dann kann man so nach vorne gehen. Und das ist eine relativ weit verbreitete Fälschermethode, Kornkreise zu machen. Also dieses Werkzeug habt ihr, außer dass das jetzt normalerweise keine Keile sind und auch die Werkzeuge, die wir gefunden hatten, waren tatsächlich eher ja, Schaukeln, kann man sagen, aber trotzdem so rein die Methode und dass da was zwischen zwei Seilen hängt, was dann unter die Füße geklemmt wird, das ist schon sehr genau, stimmt das mit dem überein, was wir da gefunden haben. Wir haben Maßbänder gefunden, wir haben Pullis gefunden, Hosen, also alles Mögliche. Und haben das dann auch eingesackt und waren dann tatsächlich, irgendwann sagte ich mir, jetzt lassen Sie aber auch mal wieder schnell gehen zu meinem Kollegen, denn ich weiß nicht, wer hier vor uns weggelaufen ist. Vielleicht kommt er zurück und will sein ganzes Zeug wieder haben. Und ich will natürlich auch nicht als in einem unfertigen Kornkreis erwischt werden, in dem lauter Fälscherwerkzeug sozusagen Fälscherwerkzeug rumliegt und ich dann sagen muss, mir tut mir leid, ich bin jetzt hier nur durch Zufall. Das war ich nicht. Das wäre natürlich für eine, das muss man sich vorstellen. Das wäre natürlich für Polizei, die, was weiß ich, auf unser Auto am Feldrand aufmerksam wurden oder so, wäre das eine eindeutige Geschichte gewesen.
Ja, und dann der Kornkreisforscher wird beim Fälschen ertappt. Na wunderbar.
Genau,
oder?
Genau. Also das war tatsächlich die Situation, wo ich dann sagte, so, es ist jetzt 2 Uhr nachts, wir haben jetzt gesehen, was hier los ist. Es waren auch noch Dinge dabei, die ich mir gewünscht hätte sozusagen, dass sie remote viewed worden wären, die ich jetzt aber noch nicht weiter erzähle, weil ich sie auch sonst noch nie berichtet habe, was wir darin gefunden haben. Also wir haben jetzt kein großes Geheimnis entdeckt, aber einfach Gegenstände, die wäre es lustig oder es wäre für mich ein besonderes Zeichen gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, ja, und da liegt noch das und das im Feld sozusagen schon. Hat man da was gefunden und wir haben die Sachen eingesammelt und sind dann mit unserer Beute sozusagen schnell auch wieder weggegangen, haben das dann seither tatsächlich immer wieder mal auch kommuniziert, auch anderen Forschern gegenüber und Leuten, die dann sich das Ganze bei Tag angeschaut haben. Und dann kam es zu dieser lustigen Situation, von die ich eigentlich auch noch nirgends niedergeschrieben hatte und auch nicht großartig, deswegen wäre es wirklich keine Ahnung, wie das die Remote-Viewer hätten wissen sollen, dass wir am Feldrand standen und haben uns haben das so erzählt, manchen Leuten, die darüber ins Gespräch kamen, und dann plötzlich kam der Bauer hinzu. Der hatte zwar keine Schrotflinte dabei, was manchmal tatsächlich der Fall ist. Also Schrotflinte kenne ich mittlerweile von englischen Bauern. Aber der stand dann am Feld und hat sich darüber beschwert, über die Leute, die offenbar auf frischer Tat ertappt haben. Weil man sieht ja, der Kornkreis ist nicht fertig geworden, hat deswegen auch kein großes Interesse, für großes Interesse gesorgt, wurde nicht viel besucht. Und der Bauer hat gesagt, also er würde den Leuten, die jetzt davon abgehalten haben, das fertig zu machen, gerne, was weiß ich, ich weiß nicht, ob er, also denen wird er mal ordentlich eine einschenken, ob jetzt Ohrfeige, weiß ich jetzt nicht, aber weil, wenn er fertig geworden wäre, hätte er darin Geld nehmen können, dass er dann für die lokale Charity, also für die Kirche oder so, gespendet hätte. Also ich war da in einer ganz merkwürdigen Situation, wo ich dachte, eigentlich solltet ihr froh sein, dass es hier Leute gibt, die sozusagen eure Felder bewachen nachts. Und stattdessen muss ich sozusagen jetzt mal kurz den Mund halten, damit ich nicht noch Ärger vom Bauer bekomme, dass ich die nicht habe fertig arbeiten lassen. Also auch da muss ich
das
sagen.
Das ist wirklich interessant. Also
diese Remote Viewing Session hat Aspekte dieses ganzen Vorfalls zutage gebracht. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass wie gesagt, ich habe das ja kommuniziert. Man kann also Teile dieser Geschichte auch nachlesen. Könnte man, was ich jetzt bei euch jetzt nicht unterstellen möchte, aber Teile eben auch nicht. Und das finde ich dann halt spannend, dass es da Übereinstimmungen zu den tatsächlichen Vorgängen gibt, auch zu den Emotionen, die anwesend waren, also Emotionen, da bin ich weniger der Typ, der jetzt mit Emotionen so hausieren geht. Das mache ich jetzt eben im Kontext von dieser Session, was da rauskam. Also das finde ich schon spannend und einfach, ja, dass man das als solches erkannt hat. Und tatsächlich auch da, ich hatte das ja schon bei dem Kornkreis beschrieben von der BBC, den ersten, das sah am Boden also schon nach einer Kornkreisfälschung eben aus. Was ich auch nicht anders erwartet, denn beim Kornkreisfälschen gibt es mechanischen Druck, den ich als Fälscher auf die Pflanzen ausübe. Und dass Getreidepflanzen sind relativ brüchig, nehmen sehr schnell Schäden auf, brechen, knicken, reißen, wie auch immer, gerade mit solchem groben Werkzeug, mit dem da gearbeitet wird. Und ja, das kann ich also durchaus nachvollziehen. Leider kann ich nicht nichts weiteres dazu sagen, wer diesen Kornkreis gemacht hat. Also ich konnte diese Sachen jetzt nicht zuordnen, wir haben sie nicht gesehen. Ob das jetzt Jugendliche oder dazu kann ich jetzt alles gar nicht sagen.
Wer sich jetzt unter dieser Schaukel, die du da beschrieben hast, die man sich unter den Fuß klemmt, wer sich da jetzt nicht so viel drunter vorstellen kann, einfach ins Forum gehen. Wladislav Raab hat da ein sehr lustiges Bild gepostet. Aber man sieht zumindest genau, wie diese Schaukel, oder relativ genau, ich nehme an, so funktioniert es dann, wie diese Schaukel verwendet wird. Also in dem Fall war es jetzt so, dass ihr auch in eurer Beschreibung, die ihr mir vor der Sendung habt zukommen lassen, schreibt, wirkt gefälscht, es kamen Leute vor, die das Korn mit Fußwerkzeugen vandalierten und Angst vor der potenziellen Schrotflinte des Farmers hatten. Also da seid ihr euch ziemlich sicher gewesen, der ist gefälscht.
Ja, absolut. Ja. Und mit diesen Gegenständen, also die da noch zusätzlich lagen, man hätte jetzt natürlich, das war nur eine Einzelsession, muss man sagen, also in einer einzelnen Session verschafft man sich erstmal so einen Gesamtüberblick über die Sache. Genau. Und man hätte jetzt natürlich noch diese ganzen Objekte, die da rumlagen, untersuchen können im Detail. Aber da das jetzt nur eine Einzelsession war, bin ich halt der Aufmerksamkeit des Viewers gefolgt, was der halt interessant findet, und habe entsprechend gemonitort. Man könnte theoretisch diese ganzen Gegenstände nochmal im Detail untersuchen.
Ja, das wäre natürlich spannend, weil es gab da einen Gegenstand, der dabei war, der offenbar für, wenn der Kornkreis fertig geworden wäre, für große Aufsehen hätte sorgen sollen, weil so noch nie in einem Kornkreis gefunden wurde. Irgendwie, also ich sag mal, schlussendlich für mich, selbst wenn ich ihn jetzt nicht unter diesen Umständen gefunden hätte, relativ ein bisschen fast schon kindisch. Aber ich weiß, es gibt auch Leute, wenn die den gefunden hätten, also gerade in der Kornkreisszene auch, gibt's ja sowohl die wissenschaftliche Fraktion, als auch die blindgläubige Fraktion, die wirklich alles, was da in einem Kornkreis irgendwie passiert, ins Metaphysische und ins wie auch immer entrückt. Und also da hätte es nur die entsprechenden Leute gebraucht, die das dann gefunden hätten, und das wäre zur Sensation erkoren worden. Und von daher vielleicht, wir haben ja schon, da reden wir, glaube ich, später nochmal kurz drüber, wir haben ja schon so die Idee, dass wir uns nochmal den Kornkreisen widmen mit dem Remote Viewing und dann detailliertere Sessions machen. Weil ich hatte tatsächlich auch wenn viele Sachen stimmen, es gab in allen Fällen, die ich da hatte, gab es so Aspekte, wo ich darauf gehofft hatte, dass die mir beschrieben werden, ohne dass ich sie vorgebe. Das war jetzt in einigen, wir haben das gerade eben erfahren, da war ein gutes Beispiel, dass da jetzt ein Forscher mit dazukommt. Das denkt man sich ja wirklich nicht aus, sag ich mal. Und es haben auch diese Aktion mit dieser Nachtkontrollfahrten, hab nur ich und ein Schweizer Kollege gemacht, von allen Kornkreis.
Unglaublicher Forschern. Einsatz, muss ich sagen. Unglaublicher Einsatz, den du da hast. Und du bist vielleicht einer der wenigen, die eine Remote-Viewing-Skizze von sich selbst jetzt haben. Ne?
Genau.
Ja.
Quasi Schnappschuss.
Und dann wird das bestimmt spannend, wenn wir uns da mal nochmal gezielt darauf, kann man dann auch nochmal Fälle aussuchen, wo es eben diese Details gibt, die jetzt wirklich nicht publiziert wurden, die nicht irgendwie, wir haben nämlich diesen Fund, von dem ich gerade sprach, die wir da neben diesem Fälscherwerkzeug gefunden haben und der da im Zentrum lag, der da für Verwirrung sorgen sollte, den haben wir mit Absicht seither nirgends publiziert, damit wir wollten das sozusagen als, wie in so einem Kriminalfall, wo man sozusagen die Sachen nicht veröffentlicht, um dann, wenn man einen geständigen Täter hat, mit diesem Mittel sozusagen überprüfen kann, ob das wirklich war oder nicht.
Unglaublich. Und von daher, kriminalistische Aspekte auch in dem Ganzen.
Ja, ja. Seither un. Ja gut, es kommt immer wieder vor, dass Leute Kornkreise beanspruchen. Oder dann auch gerade in so einer Geschichte dann irgendwie versuchen, das nachher zu beanspruchen, um dann irgendwie noch eine Show draus zu machen und um sich rum. Es aber tatsächlich gar nicht wahr. Jetzt unabhängig davon, ob ein Kornkreis echt oder gefälscht ist. Ja. Wir haben nachweislich Fälle, wo es so Trittbrettfahrer gibt, die dann den Ruhm und was weiß ich für sich beanspruchen und behaupten, sie hätten den Kornkreis gemacht. Und in dem Fall hätten wir halt mit diesem Fund sozusagen, hätten sie fragen können, ja, dann erzähl doch mal, gab es da irgendwas, was er über den Kornkreis selbst hinaus dann noch im Feld gelassen hat? Und wenn die mir gesagt haben, das war jetzt das Piep, dann wäre das ein sehr guter Beweis dafür gewesen.
Es gab ja immer wieder Dinge, die in Kornkreisen gefunden wurden. Zum Beispiel so eine goldene oder bronzene Plakette wurde da irgendwann einmal gefunden und da wurde ja riesen Aufhebens drum gemacht und so. Und ja, ist halt die Frage, was...
Ich habe mal in einem sehr alten Buch, das hieß Phänomene oder so, von 93, da kam auch schon das Kornkreisphänomen vor und da hat man so ein Orakelblatt gefunden.
Ja.
Also so eine Scheibe quasi.
Genau. Ja, genau. Das wurde aber das wurde tatsächlich mit Absicht dort platziert, um so eine Überwachungsaktion ad absurdum zu führen. Also sie haben sozusagen vor deren Kameraaugen, gerade außerhalb der Kamera, des Kamerablickfeldes, wurde ein Kornkreis angelegt, möglicherweise sogar vom britischen Militär. Also es ist tatsächlich, das ist auch dokumentiert, ist jetzt keine Verschwörungsgeschichte. Und da wurde eben im Feld ein damals recht populäres Orakelspielbrett hinterlassen. Und die Forscher haben diesen Kornkreis entdeckt aus der Ferne vom Hügel aus, waren natürlich total happy. Und mit laufenden Kameras kam man da vor Ort in den Kornkreis rein und stand dann plötzlich vor diesem blöden Spielzeug. Das war natürlich gefundenes Fressen dafür, dass das alles ein Unsinn ist. Und in dem Fall war es auch ein Unsinn, aber das ist wieder eine eigene Geschichte, dieser Vorfall. Da machen wir demnächst nochmal 4 Stunden dazu.
In dem Fall sieht man übrigens gut... Also in dem Fall sieht man übrigens gut die Aufmerksamkeit des Viewers. Die war in diesem Fall nämlich hauptsächlich auf die Emotionen gerichtet.
Okay.
Auch weil er selber emotional beteiligt war, dass er halt Mitgefühl hatte mit diesen Pflanzen dort.
Okay.
Und ja, es ist immer, wie man halt im Target aufkommt. Also manche beschreiben das, manche beschreiben das. Man verschafft sich einen Überblick. Und wenn man dann mehrere Sessions macht, da kann man sich halt Einzelaspekte nochmal genauer zu Gemüte führen. Das ist dann so das Vorgehen normalerweise.
Also für mich war das interessant, dass ich eben auch gelernt habe, so naiv einfach, wie ich mir das vorgestellt habe sozusagen, dass es eben so nicht ist und dass es für diese Detailinformationen, dass man sozusagen, was ich jetzt von dir auch gehört habe, dass man auch danach fragen muss, also um auch sozusagen die Antwort zu bekommen. Und eigentlich ist es natürlich logisch, macht Sinn, aber ja, von daher, ich habe da bei mir gelernt, dass ich am Anfang da relativ naiv sozusagen in das Experiment reingegangen bin, auch was meine Erwartungen anbetrifft. Und dann schauen wir mal, wie wir da weitermachen können.
Ja, es ist schon ein sehr komplexer, anspruchsvoller Vorgang, also auch sehr zeitaufwendig, wie man gesehen hat. Und es ist ja im Prinzip so, als würde man einen Blinden durch irgendeinen Raum führen und ihn fragen, was fühlst du?
Mhm.
Der kann das dann beschreiben, aber er weiß jetzt nicht unbedingt, was das für ein Objekt ist oder so.
Verstehe.
Ja. Andreas, man hört eindeutig bei dir Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, wie genau. Also wenn du sagst, du wirst beim Mikro nicht anstoßen. Ich sag's jetzt noch einmal, weil es ist ein bisschen unangenehm, nämlich dann auf Dauer. Aber okay, gehen wir weiter. 685412, das ist der dritte jetzt. Was gibt's denn dazu zu sagen?
Stefan, musst du den vorstellen?
So, ja stimmt, da hatte ich eine Session drauf. Gab es insgesamt 2 Sessions. So, bei dem hier, da war recht interessant, da habe ich ganz viele IT-Eindrücke bekommen. Also so Sachen wie ein USB-Stick tauchte auf, irgendwelche Planungen, Matrizen, irgendwelche Boxen mit Elektronik drin oder so. Und dann hatte Benny auch nochmal eine Session drauf. Dann hat er beschrieben, etwas, was wie ein 3D-Modell aussah. Also als wenn man etwas virtuell konstruiert und das dann quasi auf die Landschaft anwendet. Und da haben wir dann dazu tendiert, okay, da ist viel Technik drin, da ist viel IT drin, da sind so Planungen drin. Das scheint dann doch eher auch wieder gefälscht zu sein.
Ja, die Leute, die an der Herstellung beteiligt waren, das waren wohl zwei Personen, die sich gecatcht, also so erwischt gefühlt haben. Unter anderem auch die Eindrücke, dass da jemand Panik hat, dass da was aus dem Ruder läuft. Und die hatten sich dann sehr beschleunigt vom Zielgebiet entfernt und mit so einem frustrierten und ungutem Gefühl zu dem Ort, von dem sie dann weggegangen sind, halt draufgeblickt. Und was bei der einen Session zum Schluss noch rauskam, was uns so ein bisschen irritiert hatte, war, dass da über das Zielgebiet ein Impuls rausgesandt wurde. Ich habe es hier stehen, während des Prozesses werden in unmittelbarer Umgebung Impulse gesendet. Diese verteilen sich schnell und ad hoc, worauf sich dann halt diese beiden Personen entfernt haben. Aber man kann sagen, wir haben jetzt außer den digitalen Prozessen haben wir noch einen Aspekt drin gehabt. Da ging es darum, wortwörtlich mit einem Stab oder Stock Konturen ausschaben, was im Prinzip auch wieder für einen physikalischen Prozess spricht bei dieser Kornkreisentstehung. Wir werden später noch bei den Originalen sehen, dass sich diese beiden Kategorien in einer Sache ganz wesentlich unterscheiden. Und zwar haben wir auf der einen Seite physikalische Anwendungsgebiete, Bereiche, körperliche Anstrengungen und so weiter, die da ganz klar wird. Und halt in der anderen Kategorie was völlig anderes. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Deswegen wir jetzt hier in diesem bei diesem Target ganz klar sagen müssen, also auch im Vergleich jetzt mit den anderen, dass es sich hierbei um eine Fälschung handeln muss, weil hier sehr, sehr viel geplant wird.
Aber Moment. In einer ursprünglichen Beschreibung sagst du tendenziell echt, verifiziert anhand der Prozesse und weil es etwas im menschlichen Gehirn macht.
Ja, das ist richtig. Allerdings haben wir, wie gesagt, zwei Sessions drauf gemacht. Das heißt, wir haben einmal meine und einmal Stefans. Und wie Stefan gerade schon sagte, man verschafft sich einmal einen Überblick. Das heißt, wo bin ich hier? Wie sieht das hier aus? Was für Prozesse gehen da gerade vonstatten? Und bei einer zweiten, dritten Session kann man dann in die Einzelheiten eintauchen. Und da kamen in beiden Fällen sehr stark digitale Prozesse vor. Und auch in, wie ich eben schon sagte, im Vergleich mit den echten Kornkreisen, die wir gleich noch besprechen werden, gibt es da maßgebliche Unterschiede, dass wir ganz klar sagen können, okay, das hat überhaupt keine Gemeinsamkeit mit den echten und gehen tendenziell eher zu den unechten, eben mit diesen physikalischen und anstrengenden Faktoren.
Und deswegen haben wir es auch zweimal gemacht, weil wir uns nicht sicher waren. Genau. Also die erste Session, die war nicht ganz klar, gerade wegen diesen Eindrücken, also viel Technik und irgendwelche Funkquellen oder so, also irgendwas wurde ausgesendet und das ist halt was im menschlichen Gehirn macht, aber das kann ja auch ein menschengemachter Kornkreis, also dass der irgendwie eine bestimmte Botschaft hat, das können ja durchaus auch Menschen da reinbringen.
Okay. Ja, dieser Funkmass oder besser gesagt diese Impulse, die da gesendet worden sind, das hätte im Grunde alles sein können. Also es war mit dem Boden verbunden, das heißt ein UFO oder irgendwas in dieser Richtung kann man ausschließen. Und das hat halt diese Hersteller natürlich beeinflusst. So, aber das kann alles sein. Das kann im Grunde ein Lichtsignal sein, was impulsmäßig ausgegeben wird oder eine Radioantenne oder was auch immer. Ja. Deswegen wir da aufgrund der sehr starken physikalischen Prozesse eher sagen müssen, dass es eine Fälschung ist.
Das kann zum Beispiel
auch. Im zweiten dann. Und er schreibt auch, das war das schwierigste Target.
Ja, das stimmt. Das war sehr zäh. Das können auch Funkgeräte oder Mobiltelefone gewesen sein, was man dann halt so auffängt, dass sie da vielleicht kommuniziert haben, abgesprochen haben und so.
Andreas, die Auflösung.
Ja, auch da war es wieder so, das war, ich versuche jetzt mal das ohne diese Geräusche hinzukriegen. Auch da war das wieder so, dass es sich um einen Kornkreis handelt, den wir sozusagen in der Entstehung beobachten konnten, leider nicht in der interessanten Entstehung, sondern wir haben Menschen auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie den angelegt haben. Wir konnten das von der Straße aus beobachten. Wie gesagt, wir waren damals mit einem sehr leistungsfähigen Nachtsichtgerät ausgestattet, also weit über der Leistungsfähigkeit von jetzt Geräten, wie man sie mittlerweile auch so irgendwie im Technikbedarf bekommt. Das war ein Gerät von militärischer Leistungsstärke. Und was wir gesehen haben, war zunächst die Fläche, die schon vorhanden war. Und dann ganz schwach hatten die offenbar solche kleinen LED-Lampen, trugen die am Kopf befestigt, aber nicht hell, wie man es eigentlich kennt, sondern wahrscheinlich ein Rotlicht, wie man das aus der Astrofotografie kennt, die eigentlich kaum von Aug aus irgendwie zu sehen sind und sich nur eben in dieser starken Lichterhellung durch das Gerät abgezeichnet haben. Und wir haben halt gesehen, wie sich diese Lichter da in der klassischen Art und Weise, wie wenn Menschen eben Kornkreise anlegen, da durchs Feld bewegen. Und jetzt standen wir etwa 200-300 Meter weit weg mit dem geparkten und gelöschten Auto an der Straße und haben uns überlegt, was können wir jetzt tun? Denn tatsächlich war das war auch während so einer Aktion, wo wir Kornkreise eigentlich entdecken wollten, echte Kornkreise entdecken wollten. In dem Fall aber eben wieder Leute auf frischer Tat ertappt haben. Und wir sind da keine Kornkreispolizisten. Also wir haben jetzt da nicht den Anspruch, nachts den Bauern um 2 Uhr aus dem Feld zu holen, sondern
aus dem Bett zu holen.
Ja, aus dem Bett zu holen, genau. Und hoffentlich nicht aus dem Feld.
Ja, du hörst das selber, ne? Aber es geht genau. Nur um Spenden.
Ne? Ja. Nee, also die Bauern, das ist ja gerne so ein Klischee, um das kurz zu sagen, dass die Bauern das irgendwie selbst machen. Also ich kenne keinen Bauern, der jemals sich selbst die Kornkreise gemacht hat. Es gibt Bauern, die ihre Felder zur Verfügung stellen, wie das für die BBC und dafür dann auch Geld bekommen.
Ja, du kennst keinen, der es zugegeben hat.
Also ich kenne viele Bauern und ja. Ich glaube tatsächlich, dass die anderes zu tun haben, als nachts Kornkreise zu trampeln.
Definitiv.
Zumal die Bauern an den Kornkreisen auch keine Freude haben in der Regel. Also, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, weil wir wollten eigentlich, dass das jetzt aufhört, dass man das dann auch am nächsten Tag sieht. Man sieht ja auch da, gut, der Kornkreis, man kann sagen, der sieht auch so ganz nett aus, aber wahrscheinlich war geplant, dass um jede dieser Blumenblätter, dass diese Blütenblätter dann noch diese Ringe angeordnet werden. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, das im Auto auf volle Lautstärke Musik abzuspielen. Und das wurde im Feld gehört, das hat man dann durchs Nachtsichtgerät gesehen, wie dann diese kleinen Lichtchen da durchs Feld davon hüpften sozusagen. Nur leider waren es nicht die Lichter, durch die wir uns eigentlich erhofft hatten, aber auch da eindeutig, man sieht es auch, wenn man sich genau konzentriert, dass da auch nicht ganz so sauber gearbeitet wurde. Also dieser große zentrale stehende Kreis, der ist am Rand schon ganz schön verwackelt und ausgekantet. Ich will jetzt nicht erklären, wie sowas passiert, aber wenn man das falsche Werkzeug benutzt, passieren genau diese Haken. Man sieht das, wenn man sich auf diese Seite konzentriert, wo die Ringe angelegt wurden. Und wenn man dann an den großen, breiten, stehenden, also an den dunklen Ring zur Mitte hingeht, dann ist da so ein Haken in der Kreisbahn relativ gut zu erkennen. Und das ist ein klassischer Materialfehler, sag ich mal.
Also Amateure in flagranti von dir ertappt und mit Rings of Fire verjagt.
Genau, also Ring of Fire war die gewählte Musik. Das war zum Beispiel sowas, wo ich dachte, oh, wenn jetzt in dieser Session irgendwas mit einem Feuerring oder so vorkommt, das wäre natürlich
Aber die, bei der zweiten Session kam doch was raus von Impulsen, die daher kamen und die Macher verjagten. Jetzt kann man die Impulse doch als zum Beispiel akustische Schallwellen interpretieren. Ne? Also ein Schlagzeug zum Beispiel erzeugt ja auch...
Stefan oder Finn fragen, ob das da noch dazu passt.
Könnte das, wenn es jetzt natürlich a posteriori da irgendwie dazu gefummelt, das natürlich gilt eigentlich nicht so richtig, aber könnten also diese Impulse die Musik gewesen sein?
Normal, wenn der Viewer in dem Fall eher jetzt zum Beispiel wie bei der letzten Session emotional mehr beteiligt gewesen wäre, dann hätte man eventuell beobachten können, wenn diese Impulse jetzt wirklich diese Musik sind, dass die Hersteller auf die Impulse reagieren. Diese Information fehlt uns hier. Okay. Und deswegen können wir jetzt natürlich auch nicht sagen, ob diese Impulse jetzt die Musik sind oder ob das nur irgendein Radio- und Antennenmast oder sonst irgendwas ist, der in der Nähe steht. Aber jetzt mit der Hintergrundgeschichte, mit der Musik, kommt einem natürlich die Idee. Und es kann gut sein, belegen können wir es aber nicht.
Ja. Ich schaue mir gerade nochmal die Skizzen an. Da stand ja, es macht etwas im Gehirn quasi. Und da ist ja so ein Kopf gezeichnet mit so, in welcher Stelle im Gehirn das ist. Und das könnte durchaus am Ohr sein. Also das ist so auf der linken Seite des Kopfes, wo das Ohr eigentlich wäre. Gut, ist jetzt rein spekulativ, aber
Das ist so interessant, wie abstrakt ihr dann auf Dinge seht. Also an der Sonne hat man es ganz schön gesehen. Also das ist so völlig, wie du sagst, so als ob du die Welt zum ersten Mal siehst. Ne? Und das ist aber, das zeigt halt auch, dass ihr da euer Handwerk versteht, weil ihr da wirklich völlig, also na, völlig natürlich nicht, aber mit relativ wenig, wie soll man das sagen, Wunschdenken belastet, es schafft, da reinzugehen. Also das kommt mir zumindest so vor.
Und das ist das. Also ich finde, man kann... Pardon, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich finde, man kann natürlich, wenn man jetzt da schon am Spekulieren sind und auch irgendwie an Deckungen oder Übereinstimmungen suchen, und das muss man natürlich jetzt auch fairerweise auch dem Zuhörer nochmals verdeutlichen, was wir jetzt natürlich machen, wie du eben sagst, gilt nicht so richtig, weil wir jetzt natürlich irgendwie suchen, wie können wir es noch unter den Hut bringen. Nee. Aber diese ganze digitale Geschichte, die, wenn ich das richtig verstanden habe, für diesen Kornkreis sehr, sehr prägend war, die ist natürlich nicht auszuschließen, dass die sozusagen ihren Plan irgendwie im CAD-Programm gemacht haben und sich untereinander auf Sticks und was weiß ich da das geplant hätten. Also es ist zwar ein relativ einfaches geometrisches Muster und da brauchst jetzt beileibe nicht wirklich irgendwie höhere Computerkenntnisse zu, aber wer weiß, also es gibt so viele Kornkreiskonstruktionen und Planungstechniken, wie es Leute gibt, die Kornkreise machen und vielleicht übertreiben es die einen ein bisschen mit der digitalen mit der digitalen Komponente oder du sagst auch, da gibt es diese Impulse. Wie gesagt, das ist jetzt eine gesuchte Deckung oder Übereinstimmung, aber diese Ringe, die davon weggehen, das hat ja auch sowas Impulsmäßiges. Und ich erwähne das deshalb, weil das wird vielleicht nachher noch so am Schluss ganz interessant, so wenn man sich so fragt, ja, was ist das jetzt alles? Denn es ist ja, könnte ja, also für mich, aber dann nehme ich jetzt den Schluss so ein bisschen vorweg, aber ich mache es nur ganz kurz, ist das wirklich so auch die Frage, ja, was viewt, also auch wenn ihr jetzt eine Antwort dafür habt, ist es trotzdem, bleibt trotzdem für mich die Frage, können wir wissen, was ihr überhaupt viewt? Also wird sozusagen, was die Informationen sind und da spielt dann ja vielleicht auch ganz subtile Dinge eine Rolle, dass jemand bei der Planung dieses Kornkreises sich gesagt hat, diese Ringe sollen, warum auch immer, er hat ja irgendeine Idee gehabt, um dieses Muster anzulegen oder zu konstruieren, dass das für ihn irgendwelche Impulse sein sollen, die davon ausgehen. Aber wie gesagt, das sind sicherlich Fragen, wo wir am Schluss nochmal drauf zu sprechen kommen. Und
von also wann, Sie, wann war der dieser Kongress, Andreas?
2003.
Genau.
Okay.
Also man kann... Man kann die inhaltliche Bedeutung, also auch von Symbolen, viewen. Und wenn sich der Macher des Kornkreises jetzt gedacht hat, okay, das soll irgendwas aussenden, also wenn er sich da quasi so eine Hintergrundbedeutung für erdacht hat, da kann es durchaus sein, dass der Viewer das so wahrnimmt.
Aber auch ohne, dass er das, wir hatten eben schon mal so diese Frage, wenn man die Frage nicht richtig stellt, dass sozusagen, kann es dann sein, wenn ich die Frage nach der Symbolik gar nicht gestellt habe, die aber für diesen ganzen Prozess irgendwie von besonderer Wichtigkeit ist, dass sich sozusagen diese Information, die für den Konstrukteur, also auch Planer dieser Sache, irgendwie auch im grafischen Sinne und im symbolischen Sinne irgendwie wichtig war, derart stark abzeichnet, dass ihr lediglich seht, okay, Impulse gehen davon aus und dass ihr sozusagen mehr die Intention dieses Symbols aufnehmt, als dass da tatsächlich jetzt irgendwelche elektromagnetischen Impulse zur Herstellung genutzt wurden. Kann man das so verstehen, oder?
Das kann man so verstehen. Also wie gesagt, die Aufmerksamkeit des Viewers, wenn der Viewer sich jetzt von der Aussage dieses Kornkreises angezogen fühlt und nicht nur unbedingt, dass da halt Korn flach gelegt wurde. Mhm. Deshalb macht man es normalerweise auch mit mehreren Viewern in mehreren Sessions. Also dass quasi jeder so, es gibt auch verschiedene, wir sagen dazu Rezeptionstypen. Da haben wir bisher über 70 gefunden, also auf welche Art Leute das halt wahrnehmen im außersinnlichen Bereich. Und da hat jeder so seine Affinitäten. Wir sagen zum Beispiel auch, es gibt Technik-Viewer, die können gut technische Zusammenhänge beschreiben. Es gibt Sozial-Viewer, die können halt emotionale Zusammenhänge, Beziehungen beschreiben. Und entsprechend setzt man die Viewer dann auch ein, normalerweise. Okay.
Also ich würde bei diesem Kornkreis würde ich als Fazit, also für mich persönlich jetzt, schon sagen, das ist physikalisch hergestellt worden, weil Röhre und Stöcker definitiv in einer Session aufkamen, womit halt was ausgeschabt wurde. Die ganzen anderen Daten würde man jetzt eher als Beifang bezeichnen, also die ganzen digitalen Vorlagen und so weiter, so 3D-Programme und so, dieser Impuls, dieser ad hoc abgegeben wird, den würde ich jetzt persönlich tatsächlich nicht als geltend bezeichnen, weil dort eben nicht klar ist, ist das jetzt eine inhaltliche Bedeutung, ist das ein tatsächlich physikalisch vorhandener Mast, ist es ein Geräusch, das da als Impuls rausgeht. Deswegen würde ich diesen Eindruck tatsächlich mal außen vor nehmen. Und das müsste man dann nochmal gesondert untersuchen und schauen, was ist das, bevor wir uns jetzt hier zu sehr in den Spekulationen verlieren. Ja, das wollen wir im Remote Viewing ja eben nicht. Ne? Wir wollen klar verifizieren können.
Es wäre natürlich trotzdem, also für mich als jetzt noch, sag ich mal, außenstehender Betrachter des Remote Viewing, der da jetzt außer jetzt diesem Experiment noch keine weiteren Erfahrungen direkt damit hatte, wäre natürlich schon spannend, diese Frage zu stellen. Also es wäre zum Beispiel für mich jetzt vor diesem ganzen Hintergrund mit dem, was ihr dazu sagt, und da war ja sehr prägnant dieser technische digitale Aspekt, auch dieser Impuls, der da irgendwie ausgeht, wäre natürlich super spannend, jetzt die Leute zu befragen, die den Kornkreis tatsächlich gemacht haben, die wir beobachtet haben. Ja, erzählt mal, was habt ihr denn, unabhängig davon, dass ich jetzt was darüber spekulieren will, aber es wäre natürlich sensationell, wenn der sagen würde, ja, also wir haben da an dem Ding irgendwie tatsächlich mit 3D-Programmen und so rumgerendert und was weiß ich, warum auch immer, weil ich finde, das geht auch in dem Fall ohne. Und wir wollten tatsächlich mit diesem Kornkreis irgendwelche Impulse setzen und das sollen diese Ringe bedeuten. Auch wenn wir jetzt persönlich nur drüber spekulieren können, ist es ja durchaus eine Möglichkeit, also es ist ja eine Möglichkeit, dass das so tatsächlich war.
Ja. Gehen wir zum nächsten.
Was mir noch, ganz kurz eine noch. Anmerkung noch, ja. Eine kurze Anmerkung. Was mir halt aufgefallen ist, also die Leute, die darin vorkommen, die Macher und die Intention, das wirkte schon edler als jetzt, ich sag mal, bei diesen, die das so vandaliert haben aus der vorigen Fälschung. Das wirkte dann eher wie so jugendlicher Leichtsinn, Vandalismus. Und hier, da kamen auch schon so Sachen wie mit Visionen und irgendwas. Sehe ich gerade. Also es wirkte schon von der Absicht edler oder intellektueller oder so.
Okay. Hatte ich den Eindruck. Esoterische Kornkreismacher.
Genau.
Okay. 765923, das ist einer meiner Lieblingskornkreise, immer schon gewesen. Er ist angeblich, das verrate ich jetzt alles gar nicht, das können wir dann in der Auflösung sagen. Wie man aber sieht an dem Beat, er ist gegenüber von Stonehenge, kringelt sich da wunderschön ins Korn. Wie ist denn der entstanden?
Ja, also 7. Juli 1996, circa zwischen 15 und 16 Uhr, ist jetzt auch nur eine circa Angabe.
Und ihr wisst diese Daten jetzt natürlich, weil wir haben das natürlich intern schon vorher aufgelöst. Ja, das sollte man jetzt auch noch dazu sagen, falls dann jemand verwirrt ist. Also ihr wisst natürlich jetzt schon, bevor wir das jetzt da auflösen.
Ja, also, aber seine Angabe war ja eine andere. Ganz kurz.
Genau, also wir haben hier, die Angabe ist 6. Juli 1996. 15 Uhr bis 7. Juli 1996 um 23 Uhr.
Genau,
wir haben das datiert, wir hatten das datiert auf den 7. Juli 1996, circa zwischen 15 und 16 Uhr. Wir haben hier ein Tool, das nennt sich Timeline, und dort kann man eben diese beiden Daten, die ich jetzt anfangs genannt hatte, aufzeichnen, und der Viewer kann innerhalb dieser Timeline, so nennt sich das, ermitteln, wo der Hauptprozess dort stattfindet. Und das haben wir hier zwischen 15 und 16 Uhr festgemacht.
Was das sehr interessant ist, weil das ja tagsüber ist, im hellen Tageslicht sozusagen.
Genau. So, also, was wurde zur Herstellung genutzt? Ein fliegendes, rundes, massives und fast ovales Objekt. Farben weiß, beige, milchig und unterirdische Materialien. Das sind im Prinzip die beiden
Komponente.
Mineralien, ja. Die beiden Komponente, die nötig waren, um diesen Kornkreis zu erzielen. Also keine Bretter, keine Seide, keine digitalen Programme oder sonst was. Wie wurde die Herstellung umgesetzt? Das fliegende Objekt streifte durch das Korn, wie nach etwas suchend, stach dann in den Boden und verursachte eine unterirdische Kettenreaktion. Und zwar interagiert es dabei mit Mineralien unter der Erde, die chemisch reagieren. Und unter der Erde breitet sich ein Netz aus. Man kann sich das vorstellen wie ein Pilzgeflecht im Zeitraffer. Und dieses Geflecht hat magnetische Eigenschaften, hat irgendwas mit Magnetismus zu tun, während dadurch oberhalb der Erde eine Art Unterdruckvakuum erzeugt wird, dass das Korn zu Boden zieht. Also deutlich indirekter als jetzt bei diesen gefälschten Sachen. Man geht also nicht hin und pustet das Korn um, sondern manipuliert den Boden, so dass eben das Korn sich mehr oder weniger selber biegt. Warum wurde der Kornkreis erstellt? Die Intention dieses fliegenden Objektes war, dass sich dort Personen sammeln sollen und miteinander diskutieren sollen. Und innerhalb dieser Strukturen soll es zu einer mentalen Anhebung kommen. Wobei bei diesem, als auch bei anderen, klar wurde, dass es weniger um die Ratio geht, sondern um das Emotionale, was da angehoben werden soll. Wäre eine Erklärung dafür, warum so viele Leute da drin, die da drin sind, von Licht und Liebe und sowas reden. Fazit, genau. Das fliegende Objekt hat ein Teilbewusstsein, also es ist keine mechanische Sache. Es ist aber auch kein volles Bewusstsein, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein selbstständiges Lebewesen, sondern es ist ein Teilbewusstsein von einem Gesamtbewusstsein, was sich mehr oder weniger um die gesamte Erde spannt und heimisch ist, sowohl ober- als auch unterirdisch. Man könnte schon fast sagen, dass es eine Art Feld ist, das das produziert. Dieses einzelne Ding, das interagiert, wie gesagt, mit bestimmten Mineralien im Boden, die dann zu dieser Kettenreaktion führen. Das Interessante hierbei war, dass es Militär oder eine ähnliche Organisation speziell diesen Kornkreis bzw. die Entstehung des Kornkreises mittels einem Satelliten beobachtet hat.
Also das ist ja endgültig, da hat man wirklich die Sicherungen gehabt. Also okay, das, was du da beschreibst, es erinnert mich natürlich an Kanaissee, ne? Also die leben da irgendwie unterirdisch, also wer da in die Kornkreissendung 2010 zurückgeht, mit Walter war das damals, und da war auch dann die Pat Angoff, die dann plötzlich zu channeln begann, ist eine recht interessante Geschichte, und das erinnert irgendwie daran, aber dann noch beobachtet wurde der ganze Vorgang von einer Militärbasis im Nordwesten. Englands.
Genau, also Richtung Grönland. Wir haben
Messing also drauf gemacht. Nicht Englands dann, also okay.
Nein, nicht England, war also eine kältere Gegend.
Nordwestlich, weit nordwestlich, okay.
Genau. Und das war eine Anlage, die mehrere Quadratkilometer groß, oder 1-2 Quadratkilometer groß war. Signifikante bei dieser Anlage war, dass dort sehr viele Antennen zu stehen schienen. Man kann sich diese vorstellen wie diese Windradstämme, allerdings ohne dem Windrad obendrauf.
Klingt wie Harp. Halt
durchaus ähnlich, aber halt ähnlich. Die waren auch so weiß, ne? Also wie
diese die waren weiß, deswegen. Ja. Also diese Analogie zu den Windrädern, die ist da schon sehr passend. Auf jeden Fall hat man von dort aus indirekt diesen Prozess beobachtet. Eben halt indirekt, man hat zum Satelliten gefunkt, der Satellit hat sich das Ganze dann angeschaut. Und das Schöne dabei ist, sie würden es so gerne kontrollieren, aber sie können es nicht. Also diesen Prozess, den halt dieses massiv ovale Objekt dort macht, ist durchaus interessant für die Beobachter dort. Nun gut, in späterem Verlauf stoßen dann noch sehr viele Menschen hinzu, die das Gebilde untersuchten. Da war die Rede von Lasermessungen. Irgendjemand hat ein Podest aufgestellt und das irgendwie von oben betrachtet. Es wurde immer wieder der Hinweis gegeben, bitte nicht die Sachen da kaputt zu trampeln. Im Grunde kann man sagen, dieser Prozess hat nichts, also oder nur sehr, sehr indirekt mit dem Korn als solches zu tun, sondern dieser Prozess, diese Entstehung rührt von unterhalb der Erdoberfläche her, durch eine wahrscheinlich chemisch-mineralische Reaktion, soll die Menschen dort ein bisschen animieren, zu kommunizieren, eine mentale Anhebung zu produzieren. Man kann also sagen, es geht im Grunde nicht um den optischen Kornkreis als solches, dieser ist eher ein Nebenprodukt.
Aber es gibt auch so einen Druckstrahl, von dem du sprichst. Hast du den dort wahrgenommen oder war das ein anderer?
Dieser Druckstrahl, das ist, das müsste man jetzt nochmal genau erläutern, dieses ovale Objekt, das fliegt durch das Feld und sucht in dem Sinne eine optimale Stelle, um sein Werk zu vollrichten. Und bei diesem Suchen berührt es das Korn aber nicht, sondern wenn es da so durchfliegt, dann neigt sich das Korn von sich aus, wie als hätte dieses Objekt eine Art Druck um sich herum, neigt sich das Korn zur Seite. Das ist allerdings nicht die Entstehung des Kornkreises, sondern vielmehr die Bewegung des Objektes, das da suchend zwischen den Halmen sich fortbewegt. Das heißt, es kommt nicht direkt in Berührung mit dem Korn, auch wenn es das jetzt manuell machen würde. Also es könnte es, macht es aber nicht.
Also dieser Druckstrahl, der kommt später nochmal vor.
Ah, später kommt er, okay, ja.
Bei einem anderen Kornkreis. Also eventuell, je nachdem wie der Viewer das jetzt wahrgenommen hat, scheint es vielleicht sogar verschiedene Arten der Entstehung zu geben. Ist nicht nur menschengemacht, sondern auch die, ich sage mal, echten, dass da verschiedene Methoden gibt, um die zu erzeugen. Und diese Kugel, die dort war, also
Kugel vielleicht oder kann man sie eine Art
unterschiedlich. Beides. Also das scheint zu morphen.
Also, das scheint sich da zu morphen. Also okay. Ich nehme mal stark an, das ist jetzt eine Annahme, dass das so eine ganz leichte Zylinderform hat, also so oval. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man dieses Objekt betrachtet, erscheint es rund. Aber wenn ich es jetzt von vorne betrachten würde, ist es rund. Und wenn ich es von der Seite betrachte, ist es halt oval.
Das scheint vielleicht so eine Art Sonde oder Absonderung dieses globalen Bewusstseins zu sein. Eine Art Verdichtung, das dann als Werkzeug dient, ja, um diesen Kornkreis zu machen, beziehungsweise den Untergrund anzuregen, diese Form halt ins Korn zu machen.
Also ein Bewusstsein, das quasi, wie du sagst, global ist und irgendwie auch mit quasi im Unterirdischen da wohnt oder wie auch immer jetzt. Das manifestiert dieses Oval und dieses Oval bewirkt eine Änderung im Boden. Und kannst du diesen Prozess noch einmal, der ist ja also völlig abstrus.
Also wie gesagt, er fliegt durch das Korn und sucht erstmal eine geeignete Stelle. Also es scheint nicht so zu sein, dass man diese echten Kornkreise x-beliebig überall machen könnte, wo man wohl will. Also es müssen gewisse Bedingungen gegeben sein. Und dabei schickt er eine Art Impuls in diesen Boden. Man kann sich das im übertragenen Sinne vorstellen wie eine Art Spritze. Er sticht sozusagen in den Boden hinein und regt dort den Boden an. Ist jetzt die Frage, ob das Mineralien sind oder ob das jetzt irgendwelche DNA oder Informationspakete oder irgendwas in dieser Form sind. Das haben wir nicht genau untersucht in dem Fall. Aber da wird halt irgendetwas dort angeregt und es kam in der Session rüber wie eine chemische Reaktion, also die dann fortlaufend wirkt, eben wie so ein Pilzgeflecht, das sich dann im Zeitraffer ausdehnt. Das heißt, im Grunde macht das Oval oder dieses Objekt nichts anderes, als mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, so, da, mach. Und der Boden, beziehungsweise diese mineralische Reaktion, die vollzieht diese Form dann von alleine. Das ist das Interessante. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt da durchfliegt und sich jetzt überlegt, ah, okay, wo mache ich das denn jetzt hin? Jetzt fliege ich da lang und da lang. Nein, nein, also das ist schon fast ein automatischer Prozess, der dann davon statten geht. Das würde auch die Geschwindigkeit erklären.
Genau, Andreas.
Ja, also leider kann ich zu diesen Prozessen, wie ihr sie beschreibt, gar nichts sagen, denn die Kornkreisforschung ist soweit noch nicht, leider. Wir würden das gerne so beschreiben, wie oder in der Art und Weise schon beschreiben können wir noch nicht. Was allerdings stimmt, man kann anhand von Pflanzen- und Bodenanalysen schon feststellen, dass also mit dem Boden auch was passiert, an den oberhalb des Bodens, also an den Pflanzen auch. Ob das jetzt so abläuft, das muss man, glaube ich, dahingestellt lassen. Diese Kugeln wurden und werden ja immer wieder beschrieben, gerade auch von Zeugen, die Zeugen von Kornkreisentstehungen wurden. Aber das ist natürlich auch da wieder, spielen wir mal Devil's Advocate, also jemand, der uns allen dreien oder vieren jetzt was Böses unterstellen will, der kann natürlich sagen, ja, das kann ich in jedem Kornkreisbuch lesen und das ist jetzt nichts Spezielles, was da jetzt neu an der Aussage wäre. Zum Kornkreis selbst, ich will das nicht falsch verstanden wissen, ich finde das hochspannend, gerade auch so diese Vorstellung, dass das sich so pilzartig ausbreitet und so weiter. Das ist jetzt schon was, was auch, also pilzartig hat es jetzt noch niemand beschrieben, aber zum Beispiel beschreiben Augenzeugen von Kornkreisentstehungen, die sagen, sie haben auf das Feld geschaut und plötzlich ging sozusagen der Kreis auf und öffnete sich wie so ein Damenfächer, der so geöffnet wird. Hm. Und das sind jetzt durchaus Bilder, die ich so schon so ein bisschen miteinander zusammenbringe. Ja,
das wäre dann die oberflächliche Sicht. Wir haben ja gerade die unterirdische beschrieben und da ist es halt tatsächlich wie man bei so Pilzgeflechten, wenn man die im Zeitraffer so beobachtet, dass die sich dann mit so feinen Fäden im Prinzip durch das Gestein so durchschlängeln oder halt durch die Erde. Und da ist der Begriff Darmfächer jetzt für die unterirdische Version wahrscheinlich nicht ganz so passend.
Das habe ich verstanden. Ich meinte nur, du hast ja beschrieben, nachdem sich das so pilzförmig ausbreitet, kommt es oberirdisch zu so einer Art Sog.
Genau.
Und das könnte ich jetzt mir vorstellen, dass sich das miteinander zusammenhängt, also zueinander passt mit diesem Damenfächer, der da dann irgendwie sich so öffnet. Aber das ist natürlich auch jetzt Spekulation. Zum Kornkreis selbst, der ist, du hast schon gesagt, Tarek, sehr bekannt. Die sogenannte Julia-Menge von Stonehenge 1996 und wird tatsächlich als Tageslichtentstehung kontrovers diskutiert. Es gibt natürlich Leute, die sagen, nee, glaube ich nicht. Aber es gibt unterschiedliche Zeugengruppen, die genau das bestätigen. Entdeckt wurde sie von einem Piloten, der hatte so eine Art Lufttaxi und ist immer von einem Ort zum anderen und hin und her geflogen.
Das war aber nicht Tony Hughes, oder?
Nein. Ja. Und der flog halt die Strecke auf dem Hinflug. Jeder Pilot, mit dem er spricht, nutzt Stonehenge natürlich, man sieht das ja schon auf dem kleinen Bild, als Ortsmarke, um sich zu orientieren, wenn man da in der Luft ist. Beim Hinflug war noch nichts da. Beim Rückflug, eine Viertelstunde später, kommt er zurück und entdeckt selbst völlig baff diesen Kornkreis. Und man sieht das Luftbild, es sind keine 500 Meter davon entfernt. Das zu übersehen ist fast ausgeschlossen. Aber wenn es nur der Pilot gewesen wäre, wäre es eine einzelne Geschichte und man könnte dann natürlich sagen, ja, was weiß ich, was der gerade gemacht hat. Damals haben die Leute noch nicht auf ihre Smartphones geschaut, aber es gab vielleicht, hat er auf die Karte geguckt oder was weiß ich. Wir haben aber noch weitere Zeugen. Wir haben den Bauern, dessen Arbeiter zur selben Zeit oder kurz vorher noch am Feld mit Ausbesserungsarbeiten tätig waren und gesagt haben, bis zum gewissen Zeitpunkt war da noch nichts im Feld. Und dann wurden die Wachen auf Stonehenge auch am Nachmittag darauf aufmerksam, weil sich eben, man sieht die Straße, die Stonehenge von dem Kornkreis trennt, da Autoschlangen gebildet haben, was da sowieso oft der Fall war. Aber jetzt versuchten auch die Leute noch auszusteigen und in dieses Feld hineinzugehen. Also der Kornkreis wurde noch am selben Tag, auch die Leute von Stonehenge sagten, wir haben diese Schatten, die man von Stonehenge aus im Feld sah, bis zum gewissen Zeitpunkt Übereinstimmung mit den Zeitangaben des Piloten und der Bauern nicht gesehen und sind erst dann darauf aufmerksam geworden. Also es gibt jetzt wirklich unabhängige Gruppen von Leuten, die mit diesem Feld in irgendeiner Form direkt was zu tun haben, die sich da vor Ort auskennen und die bestätigen, dass der Kornkreis noch am frühen Nachmittag nicht vorhanden war und dann als fertige Form, und wir reden hier von 153 Einzelkreisen, aufgerollt auf so einer Spirale, die, wenn man sie ausrollen würde, 180 Meter lang wäre, wenn ich mich recht erinnere. Also das ist schon eine gewaltige Geschichte, wenn das in 15 Minuten entstanden sein soll.
Unglaublich.
Und es gibt sogar noch einen Taxifahrer, der das sogar direkt beobachtet haben will. Also der hat da solche, der kam da irgendwie so zum Stehen und hat da solche Nebel beschrieben. Die Lucy Pringle beschreibt das auf ihrer Webseite relativ ausführlich und sah dann auch diese Kreise sich öffnen. Also zu diesem Kornkreis gibt es wirklich ganz interessante und spannende Aussagen. Teile dieser Aussagen hat man mir gegenüber selbst bestätigt, also diese Beobachtungen von Stonehenge aus, von diesen Wachhabenden, das haben die mir persönlich bestätigt, dass das damals so war. Man konnte den Kornkreis auch von Stonehenge aus sehen und umgekehrt. Das wird immer wieder kontrovers diskutiert und Fälscher und Kritiker oder Kornkreis-Skeptiker behaupten, das wäre nicht der Fall gewesen, man hätte den gar nicht sehen können. Also ich habe Aufnahmen aus dem Kornkreis, da sieht man Stonehenge sehr schön und ich erinnere mich selbst, ich habe da mal, dass man es auch umgekehrt von Stonehenge aus sehen konnte. Und ja, ist halt ein ganz spannender Fall, weil wir halt verschiedene, völlig voneinander unabhängige Zeugenaussagen dazu haben und aber man muss natürlich auch da jetzt wieder Devil's Advocate sagen, diese Geschichte ist natürlich schon vielfach durchs Web gereist und lässt sich in Büchern nachlesen. Also wer unseren Remote-Viewern jetzt böse will, der kann natürlich sagen, okay, die hatten vom Müller die Geokoordinaten, die hatten von ihm den Zeitpunkt, da wird es nicht so schwer fallen, auf diese Geschichte zu stoßen.
Ja, aber die hatte nur der Programmer und nicht der Viewer, aber natürlich, klar.
Um Gottes Willen, verstehe mich nicht falsch.
Ja,
ich unterstelle das hier in unserem Experiment keinem, weil ich auch für niemanden irgendwie einen Vorteil daraus sehe. Aber wir kennen, kennen sozusagen unsere Pappenheimer.
Das ist ja klar.
Diese Vorwürfe kommen und wird
das. Es müssen ja keine Pappenheimer sein. Es ist halt einfach immer, es ist ja alles ziemlich unglaublich. Ne? Und was ich jetzt ziemlich arg finde, ist, du sagst jetzt von dieser Taxifahrer hätte Nebel gesehen, die da irgendwie an der Entstehung beteiligt sind. Und da muss ich sagen, anscheinend macht Matthias da Remote-Viewings auf die Sendung, weil wir sehen da ja auf der Startseite einen Kreis, der durch nebelartige Druckstrahlen entsteht. Ne? Genau. Das ist echt großartig. Ja.
Darf man nochmal fragen, um welche Uhrzeit das ungefähr war? Weil wir hatten hier 15 bis 16 Uhr am 7. Juli.
Ja, ich gucke gerade nochmal genau nach, wie ich es in meinem Buch aufgeschrieben habe, damit wir jetzt gar nichts falsch sagen. Und zwar der Pilot zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr ist die Angabe des Piloten. Also er entdeckt es sozusagen um 17.45 Uhr. Die anderen Zeugen beschreiben ja nicht das noch leere Feld, sondern nur, wann sie zum ersten Mal an dem Tag zum Beispiel auf diese Schatten im Feld aufmerksam wurden und auf die Leute, die in das Feld gingen. Ja. Aber da, wie gesagt, also das ist jetzt so diese Pilotenentdeckung des Kornkreises ist so 17.45 Uhr, allerdings englischer Zeit.
Ah, stimmt.
Mhm. Ich weiß ja nicht, ob das für eure Timeline eine Rolle spielt, aber das ist ja, das ist ja dann sozusagen bei uns, von uns aus gesehen, noch später. Wir sind ja, ja noch.
Also ich hatte ja schon angemerkt, wir orientieren uns nicht an einer Uhr, die wir in der Session da hängen haben, okay. Sondern halt so ungefähr am Sonnenstand oder an dem Tagesgefühl, das man dort hat. Also man hat ja zu bestimmten Uhrzeiten ein bestimmtes Gefühl, was man dann so mit sich rumträgt. Das wird jeder für sich wohl bestätigen können. Ja. Jetzt haben wir einen Schnitzer von einer Stunde, ist aber jetzt im Rahmen des Remote Viewings durchaus eine verträgliche Sache. Mhm. Also wenn man jetzt den ganzen Tag oder in der Nacht sogar gewesen wären, hätte man sagen können, okay, da habt ihr wohl Mist gebaut. Aber ich bin ganz zufrieden, also 15, 16 Uhr mit 17 ist okay.
Ja, ich finde es auch spannend, weil meinte ich eben, also wir gehen ja, zumindest mal gehe ich davon aus, dass wir alle an dem Experiment Beteiligten irgendwie nicht den anderen irgendwie, wie man hier im Saarland sagt, einen Knopf an den Backen nähen wollen. Und
Gott!
Und von daher finde ich es spannend, dass das ja zeigt, selbst wenn irgendjemand während des Remote Viewing jetzt irgendwie geschmeckt hätte, okay, hier geht's mal wieder, ist wieder ein Kongress-Target, kommt man in der Regel bei einem Kongress nicht auf die Idee, dass er bei Tageslicht entsteht. Denn selbst diese Formation ist eine relativ eine der wenigen Ausnahmen, wo Kongresse bei Tageslicht entstehen.
Also und die das
meisten
war,
entstehen tatsächlich in der Nacht.
Ja, und das war im Sommer, das heißt 15 Uhr oder was, ist ja jetzt, wenn man so das Tagesgefühl in unseren Breiten hernimmt, das passt eigentlich recht gut zusammen, weil da oben dann natürlich die Sonne noch viel höher steht zu der Zeit, ne?
Ja.
Naja gut, nein, das würde dann nicht passen. Egal, ja.
Was mich halt da auch nochmal, wir hatten das auch schon mal kurz vorab besprochen, ich fand interessant, du hattest diese Anmerkung gemacht in den Skizzen, was mit Archäologie.
Da muss ich jetzt einmal kurz nachblättern.
Da gibt es eine Notiz, da steht irgendwie Archäologie oder was Archäologisches. Und ich kann auch die anderen Sachen, die du eben auch schon beschrieben hast, vielleicht so lange, wie du nachguckst, für die Zuhörer bestätigen. Also es waren relativ schnell nach dieser Entdeckung Leute im Kornkreis drin. Und der war natürlich ein Magnet. Stonehenge war, wie gesagt, von Stonehenge aus sichtbar. Die Leute strömten dahin, wollten das sehen. Und es gab von Anfang an große Bemühungen vor allem von den Forschern vor Ort, dass gerade diese Touri-Massen, die dann dachten, super, jetzt haben wir Stonehenge, jetzt gucken wir uns noch Akte X an im Feld, da reinströmten und einfach, man sieht ja, der besteht aus einzelnen Kreisen, die voneinander durchstehendes Getreide getrennt sind. Und da sind die Leute halt teilweise einfach durchgelatscht, ohne irgendwie Rücksicht auf Verluste. Und es war zumindest mal zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Kornkreis war, war ich ständig darum bemüht, irgendjemanden nochmal darauf hinzuweisen, dass er doch bitte nicht einfach durch das Getreide brechen soll, sondern halt darüber steigen möchte, über diese kleinen Vorhänge, die zwischen den Kreisen waren, oder sich einfach, man muss ja auch nicht unbedingt in jeden letzten Mini-Kreis reinlatschen.
Furchtbare Unart.
Ja, also wer das vor Ort kennt, es ist wirklich grausam. Also,
es gibt wirklich Idioten, die latschen da quer durchs Feld. Also sie schaffen es nicht, an diesen Linien zu gehen, sondern sie latschen die quer rein. Komplette Spuren. Idioten. Kein Wunder, dass sie die Bauern dann ärgern, das ist eh klar.
Ja, es ist auch spannend, dass ich ganz oft Leute im Kornkreis meditieren sehe, wo ich zunächst denke, okay, das sind jetzt Leute, die irgendwie achtsam sind und so alles Mögliche. Wenn man dann aber schaut, wo die meditieren, dann sitzen die genau im Zentrum, wo vorher noch so ein Büschel aufrecht stehender Halme stand und haben sich da genau drauf geflatscht, da höre, was weiß ich, zu empfangen. Und da muss ich dann sagen, da fehlt mir das Verständnis, sowohl für die Meditation, die da gerade abläuft, als auch für alles andere.
Ja, das ist wie
aber die...
Das ist wie Leute, die irgendwie eine Tropfsteinhöhle besuchen, genau, und die bewundern wollen und dann da die Tropfsteine abbrechen, um ihr Souvenir mitzunehmen.
Ja, ja, aber das ist tatsächlich. Also,
ja, ja, das sind schon also ein paar hundert Thema. Millionen, ja.
Es menschelt auch in den Kornkreisen.
Ja, natürlich. Ja.
Also Archäologie habe ich nicht gefunden. Allerdings hatte ich angemerkt, dass auf dem Weg zum Target, also man bewegt sich ja sozusagen vom Schreibtisch mental zum Target hin, dass ich beim Anflug ans Target einen Eindruck hatte von historisch relevant. Okay. Also ich bin da wohl gerade so über Stonehenge drüber geflattert und dachte mir, ah, guck mal da, ja, okay, kennt man, und weiter. Weil das liegt ja jetzt aus der Luftaufnahme, liegt es schon direkt daneben, keine Frage. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich beim Viewen wohl innerhalb des Kreises gestanden haben muss, wo es angefangen hat. Ich würde jetzt mal vermuten, dieser zentrale Kreis dort. Entsprechend habe ich auch nur einen so einen Zirkel wahrgenommen und da ist dann Stonehenge natürlich entsprechend weit weg. Also wäre der jetzt in so einem Kornkreis direkt im Stonehenge drin gewesen, da hätte ich wahrscheinlich auch Steinstrukturen und so weiter mitbekommen, aber so in der Originalgröße, glaube ich, muss man schon 2-3 Minuten laufen, um da hinzukommen.
Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, man kommt vor allem von Stonehenge aus gar nicht hin, weil Stonehenge, das Areal selbst um den Steinkreis rum, ist ja mehrfach auch abgesperrt.
Inzwischen umzäunt, ja.
Und so weiter.
Als erste Mal,
als
ich mit 12 das erste Mal dort war, konnte man noch ganz normal reinmarschieren, aber inzwischen geht das überhaupt nicht mehr. Also diese Kornkreise, 153 in Form einer Julia-Menge, das ist auch noch eine chaosmathematische Figur, ist also übereinstimmend für von nicht bekannter Quelle geschaffen befunden worden.
Ja, ja.
Kann man so sagen. Ein wirklich schönes Exemplar. Also ich bin ja ein bisschen erleichtert, dass ihr da nicht auch irgendwelche Hoaxer gesehen habt. Obwohl, na gut, es ist, und das ist ja klar, es ist, auch dieser Tausendfüßler könnte von einer äußerst begabten Circle-Maker-Gruppe gehoaxt sein, aber wir können es nicht beweisen, ja, und niemand würde ein Remote-Viewing als Beweis anerkennen für eine derartige Behauptung, dass so ein Ding dann in 15 Minuten am helllichten Tag von einer unbekannten Intelligenz mit Hilfe eines Ovals, das dann noch dazu von einer Militärstation nordwestlich, weit, weit im Norden beobachtet wird, das ist völlig irre. Aber,
also man muss auch dazu sagen, selbst die Fälscher oder Kornkreiskünstler, nennt es wie man will, die haben nie behauptet, dass solche Kornkreise oder Kornkreise überhaupt in 15 Minuten machbar sind. Also da wird dann von der Kritikerseite oder von der Skeptikerseite einfach nur argumentiert, das war einfach nicht der Fall.
Ja, ja.
Der Pilot hat das nicht gesehen, man kennt das Experiment mit dem
Affen. Nein, das geht in 15 Minuten nicht, da brauchen wir gar nicht reden. Wer behauptet, dass er sowas in 15 Minuten,
nur, ist Blödsinn. Dann wird halt gesagt, das hat keine, das lag schon die ganze Nacht da und das hat nur keiner gesehen und so weiter. Widerspricht, wie gesagt, nicht nur einem Zeugen, sondern gleich vier Zeugengruppen, die gar nichts miteinander zu tun haben.
Und den Wachen, und du gesagt hast, man sieht den Kreis oder die Kreise, die 193, wie viel immer, die sieht man von Stonehenge aus und da latschen so viele esoterisch begabte Menschen herum, den hätte jemand gesehen, oder ziemlich sicher. Ne? Also, und auch da vorne, man sieht ja die A4 oder was weiß ich, wie die Autobahn, diese Bundesstraße, das heißt, die geht ja direkt dran vorbei. Also das, nein. Wie gesagt, also wenn der wirklich in 15 Minuten entstanden ist, dann steht für mich auch fest, da bleibt nur mehr das Oval, das mit Nightfall betrachtet wurde und das man nicht kontrollieren konnte. Das finde ich auch interessant. Also vielleicht, dass man auch nicht aufhalten konnte oder so. Ne? Vielleicht, ja.
Es gibt ja diese Theorien, dass Kornkreise irgendwie, wenn sie nicht von Menschen getrampelt werden, dass sie irgendwie mit moderner Satellitentechnologie irgendwie geschossen und gebeamt werden, warum auch immer.
So könnte es gehen, also, ja, vielleicht. Aber ich weiß nicht, wie man das macht und es hat noch niemand eine Technologie produziert oder gezeigt oder demonstriert, die so präzise es schafft, dass sich dann das Korn niederlegt. Und ich wüsste auch nicht, wie das gehen sollte, aber was bedeutet das? Schon gar nichts. Es gibt so viele Dinge, von denen wir alle vier nichts wissen. Vielleicht über irgendwelche Mikrowellen, bla, keine Ahnung. Ja.
Aber was ich nur meine, ist diese Idee, die wurde natürlich immer schon wieder diskutiert. Nicht nur, dass das irgendwie machbar wäre mit moderner Technologie, wobei sich damit natürlich nicht die historischen Kornkreise erklären lassen, die vor der Erfindung dieser Technologie nachweisbar sind. Aber auch die Frage wird immer wieder gestellt, ist es denn vielleicht möglich, dass das Militär Möglichkeiten hat, Kornkreise, echte Kornkreise zu detektieren, noch bevor die irgendwie von Leuten mit, die da nachts mit dem Auto vorbeifahren, wie der Müller und seine Kollegen, da gefunden werden. Und weil was oft tatsächlich der Fall ist, also ein Kornkreis wird, also wir haben schon Kornkreise gefunden oder gesucht, indem wir Helikoptern nachgefahren sind, die über dem Kornkreis schwebten. Und das waren also keine Fotografie, also keine Fotografenhelikopter, sondern es waren militärische Helikopter.
Ja,
also
die stehen Frage oft wird, über den Dingen, stimmt. Ja.
Diese Frage wird halt immer wieder diskutiert. Hat das Militär möglicherweise irgendeine Art von Sensor und wissen die vielleicht was wir noch nicht wissen und können das irgendwie detektieren? Und ich meine, das wäre natürlich, das ist ja auch diese Hintergrundfrage bei der Frage, ob Kornkreise vom Militär vielleicht gemacht werden. Warum sollten sie? Ja, vielleicht zu irgendwelchen psychologischen Testzwecken oder warum auch immer, was damit beeinflusst werden kann, ist natürlich reine Spekulation. Aber das ist durchaus eine Sache, die in der Szene oder so diskutiert wird. Und also ich hatte zuerst, was ich interessant finde oder fand gerade eben, im ersten Moment hatte ich halt, klar, was steht im Thema, auch HARP vor Augen, dass ihr aber sagt, nee, HARP ist es nicht, diese Anlage.
Ja, schwer zu sagen. Es gibt ja wahrscheinlich nicht nur eine. Also man kennt ja die da oben in Alaska.
Genau, die klassische HARP.
Ja, aber es gibt halt auch Sessions, jetzt nicht von uns, das war eine andere Gruppe, ist auch schon länger her.
Na, man weiß, es gibt eine in Norwegen auch. Ja, also das wird vielleicht irgendwie, aber naja, das passt nicht nach Nordwesten, das wäre dann, glaube ich, Nordosten.
Na, das also Norwegen.
Na, das passt nicht von der Richtung.
Ne? Nee, das wäre Nordosten dann. Ja. Eher von England aus. Ja, ja. Aber halt Alaska, dann Antarktis, in Russland gibt es irgendwas. Also verschiedene offenbar. Ja. Auch diesen Sessions.
Also ionosphärische Aufheizer nennen sich die.
Ja.
Nennen
wir das, ja.
Also zumindest bei diesem Kongress hier schien das Militär da eher hilflos zu sein, als zu sagen, oh ja, komm, jetzt veräppeln wir die mal alle. Sondern hatte das halt beobachtet mit dem Schulterzucken. Ja, wir würden gerne kontrollieren, können wir aber nicht. Und das war eine ziemlich klare Aussage. Zumindest für diesen Kornkreis. Seitdem sind ein paar Jahre vergangen. Wer weiß, vielleicht ist das bei den Gegenwärtigen anders.
Ich habe mal ein Interview mit Andrew Buckley geführt, weil du jetzt gerade erwähnt hast, die können das vielleicht detektieren. Das hieß Crop Circles and Military Interaction im Jahr 2008. Das war eine Spezialausgabe. Und da bilde ich mir ein, hat er auch von solchen Dingen gesprochen. Also da sprechen wir vor allem von Belästigungen von Menschen, die in Kornkreise gehen, die dann von Militärhubschraubern wirklich belästigt werden. Der hat mir auch ein Video gezeigt, wo er in einem Kornkreis steht und da, was sieht, 20, 30 Meter weg schwebt ein Apache-Kampfhubschrauber mit den Kameras auf ihn gerichtet. Also das habe ich gesehen, ja. Also das ist unglaublich. Ja. Also das Militär interessiert sich irgendwie für das Phänomen, wobei es wahrscheinlich jetzt eher so ein bisschen ein Übungsauftrag ist ja das so, ich weiß es
ja
nicht. Also,
man muss, warum bei all dieser, also ich kann diese Geschichten selbst aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sowas passiert, das stimmt, aber wir wissen natürlich, und auch der Andrew Buckley weiß natürlich nichts über die Intention, warum das passiert. Also Kornkreise an sich als Landschaftsmarker, sag ich mal, bieten sich natürlich für jegliche militärische Aufklärungsübungen aus der Luft perfekt an. Ne, dass man sagt, hey, da hinten hat es wieder einen tollen Kornkreis. Das ist jetzt unser heutiges Target, also jetzt nicht aus Remote-Viewing-Sicht, sondern aus militärischer Übungssicht. Und man muss auch, also das ist so mein Ansatz, ich meine, ich kann das, vielleicht steckt da auch noch mehr dahinter, aber man muss sich auch mal klar machen, wer in diesen Maschinen drin sitzt. Das sind Jungs, die sind, was weiß ich, 20, 25, 30 Jahre alt, die haben in den Dingern auch ihren Spaß.
Ja, hoffentlich.
Und die wissen mittlerweile auch, was es da für Mythen und Theorien gibt, was die alles jetzt tun. Und da wird es schon mal vorkommen, dass der sagt, ja komm, der unten diesen Croppies, den den machen wir jetzt mal, den jagen wir jetzt mal gehörige Angst ein. Und dann macht er halt Tiefflüge. Ich habe schon unabhängig von Kornkreisen, also in England, da machen die Übungen militärischer Natur mit Helikoptern, da wird es ja ganz schlecht. Die sind mit diesen Bananen-Helikoptern, diese riesigen Dinger, die an vorne und hinten die Rotoren haben, sind die unter einer der Hauptstromtrassen hindurchgeflogen und sind da so in Kreisen um diese Drähte rumgeflogen. Das kann man sich, dieses Bild, ich habe das selbst beobachtet, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da auch hätte passieren können. Aber es passierte halt. Und vor ein paar Jahren gab es ja den Unfall in den Alpen, wo der Jet die Seilbahn gekappt hat. Der durfte auch nicht so tief über die Seilbahn fliegen. Der hat das aber gemacht und wahrscheinlich dummerweise aus irgendeiner Mutprobe raus und was weiß ich. Und das ging dann halt verdammt schief. Also solche Dinge passieren, ohne dass da jetzt die Croppies gejagt werden.
Ja, ein Onkel von mir war auch ein Helikopterpilot, ein sehr guter, oder ist, oder man, fliegt er nicht mehr, aber der hat es auch gern gemacht, unter Brücken durchzufliegen. Mhm. Ich war sogar mal dabei. Es ist, wenn man dann im Helikopter sitzt, ein bisschen
mutig. Denke ich. Okay.
Ja, wenden wir um. Ich meine, das war wirklich ein für mich sehr erstaunliches Viewing. Abschließende Worte noch von Wingman oder von irgendjemandem? Entschuldigung, Wingman, es ist so drin. Stefan, noch irgendwas? Ein Schlusswort zu 765923?
Ja,
Muss nicht, ne?
Also, kannst du sagen, es war im Prinzip von der Tiefe der Sessions her, war das die komplexeste, muss ich sagen. Mhm. Benny war ja der Viewer und das haben wir auch ziemlich ausgereizt in dem Fall. Ja, und da kamen halt diese ganzen Informationen zustande, also auch wer die Macher sind, war das hier genau, ja, habe ich mal schauen lassen, wo ist denn dieses Bewusstsein, und da habe ich halt mal die Erde aufzeichnen lassen als Querschnitt, und dieses Bewusstseinsfeld, was dafür verantwortlich ist, das befindet sich halt ja zwischen der, also unterhalb der Erdkruste, erstreckt sich aber auch bis in die Atmosphäre. Und das muss man dann nochmal klar sagen, es gibt halt ja öfters auch so die Annahme, dass das halt Außerirdische mit ihren UFOs machen. Und man muss halt sagen, das waren jetzt keine Objekte, wo irgendjemand drin saß oder so, sondern das war eine Art Aussonderung oder Sonde oder Manifestation von diesem Bewusstseinsfeld. Und das sind offenbar nicht physische Wesen. Mhm. Wir konnten da jetzt nichts Physisches raus, keine physischen einzelnen Personen rausfinden, die zu diesen Machern gehören.
Hochinteressant.
Interessant. Also Schlusswort meinerseits zu der Session ist, ich finde es sehr interessant, dass halt dieser Kornkreis unterirdisch entsteht.
Das ist halt die unterirdische Sache, Komponente, ja. Und auch die chemische Komponente und so. Also diese, wir kennen ja alle diese aufgesprungenen Wachstumsknoten und so, ne, die explodiert. Also irgendwie hat mich das da schon erinnert.
Mhm. Und darf ich kurz fragen, warum war das jetzt einer der intensiveren, oder was führte dazu? Wie wurde diese Auswahl von euch getroffen, dass der jetzt intensiver geviewt wird?
Also weil der Viewer so gut on target war, also ganz viele Daten geliefert hat in kurzer Zeit. Man hat ja immer nur eine gewisse Zeit, bis sozusagen die Konzentration nachlässt. Ja. Und da haben wir das, also hat die meisten Seiten auch, wie ich hier sehe. Mhm. Und da haben wir das halt bis zum Ende ausgereizt.
Ja, und die andere Session mit dem Forscher, der da auf frischer Tat ertappt, die war ähnlich intensiv. Aber man muss halt dazu sagen, wir sind ja auch nur Menschen. Ne? Und wir haben mal gute Tage und mal haben wir schlechte Tage, und das war halt einer der guten. Das hat einfach was mit der Kondition zu tun.
Okay.
Habt ihr den richtigen Kornkreis für einen guten Tag ausgesucht, kann ich sagen.
Ja. Also was mir da noch auffiel mit diesen Mineralien oder chemischen Prozessen, die da angetriggert werden unter der Erde, vielleicht ist das ja der Grund, dass so viele Kornkreise dort in dieser Gegend von England auftauchen, dass der Boden halt eine ganz bestimmte Beschaffenheit hat, die dafür geeignet ist.
Mhm. Ich meine, es gibt ja auch woanders welche.
Ja. Also in Deutschland tauchen ja sogar auch manchmal welche auf, aber viel seltener. Ja. Amerika habe ich auch gehört, aber hauptsächlich halt dort in der Gegend von Wiltshire und dieser Umgebung dort von England halt. Und vielleicht ist der Boden da am besten geeignet. Das kann ja sein. Mhm.
Ja. 498205. Das ist Nummer 5 auf der Bilder zur Sendungsseite von oben?
Ist im Prinzip, also soll ich sagen?
Ja, Penny? Mach mal.
Wer auch immer. Genau, ich sehe auch gerade, ich war der Viewer bei diesen. Ist im Prinzip das gleiche wie vorhin, vom Aufbau her. Also man hatte als Ursache ein rundes Objekt, das, wenn man sich genauer angeschaut hat, zylindrisch bzw. oval wirkte. Dieses Objekt, das war so, wenn man es anfasst, das ist so ein bisschen Gelee-artig. Muss man wohl dazu sagen, dieses Gelee-Gefühl, das hat man auch, wenn man irgendwelche Plasma-Dinge anfasst oder Feuer in einer Session. Also du kannst auch einen Stern oder so anfassen, das ist dann halt so eindrückbar. Und es war halt kein massives Objekt, es war wie so eine verdichtete Energie. Und dieses Objekt, das hat wieder genau dasselbe gemacht, das ist halt darüber geschwebt, hat den Boden halt irgendwie stimuliert und hat dann halt quasi das Wachstum, ich sag mal, angeregt, dass sich das Korn quasi selbst ausgerichtet hat. Also in einer extremen Geschwindigkeit, in einem Zeitraffer, dass sich das Korn quasi selbst flach legt. So sah das aus. Und was halt noch ein interessantes Detail war, was wir halt mehrmals wahrgenommen haben, die ganze Umgebung, die schien in ein grelles, rötliches Licht gehüllt zu sein. Also so ein spezielles Licht, was ich jetzt von menschlichen Leuchtmitteln her nicht kenne. Und
also im Prinzip derselbe. Also hier war prägnant, dass im Gegensatz, oder wir haben es bei der anderen, also bei Stone Age einfach nicht erfasst, dass dort ein Datenaustausch ist. Wir haben hier nämlich wieder genau dasselbe Ding. Es sind bereits Informationen in der Erde vorhanden, die das Objekt sich zunutze macht. Und es lädt, jetzt in diesem Fall, lädt es diese Informationen hoch und animiert sozusagen dann, also auf diese Weise dann die Mineralien, DNA, was auch immer, was das für Informationen in der Erde sind, regt es dadurch an. Und der optische Eindruck, der war sehr interessant. Das wirkte dann so ein bisschen wie eine Art, wie hast du beschrieben, wie eine Lavalampe, dass so Blasen hochstiegen zu dem Objekt, während sich dann halt dieser Kornkreis entfalten hatte.
Und was noch interessant ist, es gab auch eine Art Sog. Ich weiß jetzt nicht, ob das Wind war. Also es war wie ein Windsog. Kann aber halt auch einfach so eine Kraft gewesen sein. Und in dem Fall kam auch dieser Druckstrahl vor. Also es könnte auch beides sein, dass das Korn quasi mitwächst in diese Form und dass auch irgendwelche Kräfte von außen, von diesem Objekt angewendet werden, die das halt in Form bringen. Also es war quasi... Das war quasi wie zurechtgemacht am Ende. Da habe ich geschrieben, erinnert an Frisieren, als wenn man irgendwas frisiert, sozusagen. Und dann haben wir noch geschaut, wozu dient das, die Erschaffung dieses Kornkreises. Da kam halt sowas wie Schönheit, Ordnung, Verspieltheit und geistige Erhöhung. Also im Prinzip das wie bei dem vorigen.
Höchst interessant, weil einen Eindruck, den ich immer wieder hatte, und weiß nicht, Andreas, du vielleicht kannst du das bestätigen, ist ja, dass es so aussieht für mich teilweise, also die Interessanten jetzt, also die Echten, wenn man so will, ja, also wo man halt wirklich nicht weiß, wie die entstehen, dass das so aussieht, wie, als würde Wasser kontrolliert fließen in ganz bestimmten Bahnen, die dann genau diesen Kreis ergeben. Und das passt jetzt schon irgendwie zu dem, was du da beschreibst, mit diesen Druckstrahlen und so, ne? Also wo dann so, ob das jetzt hydraulisch ist oder irgendein Plasma, sieht vielleicht ähnlich
aus. Wir haben es versucht herauszufinden. Also einmal habe ich gemonitort, da wollte ich halt unbedingt wissen, was ist das eigentlich für eine Kraft, die da rauskommt. Wir haben immer nur wahrgenommen, ist einfach ein Druckstrahl. Also als wenn Druck gegeben wird, ob das jetzt Luftdruck ist oder Gravitation, konnten wir nicht rausfinden. Also es war unverständlich.
Und noch einmal der Verweis aufs Titelbild zur Sendung.
Speziell war es so, dass wir nicht von Druck, sondern mehr von Vakuum gesprochen haben. Also es war nicht so, jetzt weder bei der noch bei der anderen Session, dass da jetzt, so wie beim Wasserstrahl, wenn man sich das jetzt vorstellt, den sprühe ich jetzt da drauf, sondern genau umgekehrt, dass es im Prinzip angesaugt wird. Also schon ein Strahl, allerdings von der Erde zu dem Objekt und nicht andersrum.
Also es war dann auch... Das war dann auch die Session, also die war ja chronologisch vor der Session bei Stonehenge. Das war dann auch die Session, wo ich dann gesagt hatte, man sollte unbedingt mal Bodenproben dort nehmen. Das könnte interessant sein. Da hat Andreas ja später gesagt, das wird er sowieso schon genommen. Ja. So vom Erdboden.
Also man könnte es vielleicht assoziieren mit einer Art Upload, also dass das Objekt sich irgendwelche Informationen hochlädt. Bei diesem Prozess dieses Hochladens oder diese Spritze, die man da in den Boden reinschießt, dass das dann im Prinzip wieder zu dieser mineralisch-chemischen Reaktion führt.
Mhm. So in dieser Form. Also es gibt auch zu dem Kornkreis von Stonehenge gibt es auch eine Untersuchung, also der Pflanzen und Böden, die auch eben dafür spricht, dass es halt ein nicht für Menschen gemachter Kornkreis war. Vielleicht, ich weiß nicht, Tarek, ob ihr sowas in der Regel macht, aber ich kann mal gucken, das ist sicherlich auch online und dann könntest du vielleicht für Leute, die das interessiert, in dem Fall das dann noch irgendwie einen Link später noch einbauen.
Klar, gern, schick mir einfach. Gut. Ah, was kannst du zu dem Kornkreis sagen? Genau.
Also das ist für mich auch ein Kornkreis, sozusagen ein guter aus meiner Sicht. Nicht nur, dass er sehr geometrisch komplex ist. Das sieht man ja schon auf den ersten Blick. Sehr ungewöhnlich war bei dem, dass die Elemente zum ersten Mal waren, die Kreise sind ja nicht niedergelegt, die man hier sieht, sondern die stehen ja. Und wenn man sich das jetzt
negativ vorstellt, sozusagen, ne?
Ja, also ich meine, natürlich am Boden ist es wirklich so, dass das Getreide um diese einzelnen Kreise, wie du es eben schon mal gesagt hast, wie Wasser drumherum fließt. Also man könnte sich das wirklich gut vorstellen, dass diese dunklen Kreise, dass das ein Betonbrunnen wäre und man lässt da das Wasser durchfließen und plötzlich erstarren zu Eis, dann wird das so aussehen wie dieses Muster, was wir da sehen. Mhm. Und das war schon sehr, sehr spannend. Und eben hier der Fall, dass ich den Kornkreis morgens um 5.30 Uhr selbst entdeckt habe, also sehr früh, und wir das noch wenige Stunden, also keine 4 Stunden vorher, haben wir das Feld noch leer gesehen, mit eigenen Augen. Das heißt, wir können auch da, also wir können in dem Fall wirklich sagen, das hat also keine, das Zeitfenster ist immer noch recht groß, mit 6 Stunden so in etwa, aber trotzdem, der Kornkreis ist sehr aufwendig, sehr komplex und dann nachher in der Ausführung wunderschön, wie ich finde. Und das ist also eine Sache, wo ich habe das dann, man kann sich diesem Aspekt, warum wir versuchen, dieses Zeitfenster so klein wie möglich zu halten, relativ gut damit nähern, wenn man dann versucht, wenn der Kornkreis entdeckt wurde und fotografiert aus der Luft ist, den bei aller geometrischer Kenntnis, die man dann hat, am Zeichenbrett zu rekonstruieren. Und da kommt man in der Schnelle einfach nicht, allein schon im Maßstab 1 zu was weiß ich, 100, wird man da kaum fertig damit. Wenn man es mit den klassischen Zeichenmitteln macht, nicht mit dem Computer, klar, da kann ich Sachen spiegeln und kopieren und vervielfältigen. Aber das kann ja jemand im Feld, der das konstruieren würde, auch nicht tun. Und von daher,
nicht mit Brettern und Seilen. Ne?
Genau. Also und vor allem ist es auch so, was dann einmal im Feld niederliegt, das wird man immer als solches sehen. Also wenn ich einen Fehler im Feld begehe und zum Beispiel lege da einen Kreis um, der da eigentlich noch hingehört, dann sehe ich das nachher. Mhm. Oder ich mache irgendwie eine Linie, die kann ich nicht mehr ausradieren oder nicht mehr mit dem Photoshop wegklicken, sondern die ist da.
Kein Undo im Kornfeld.
Genau, genau. Und von daher deckt sich zumindest mal die Aussage der Remote Viewer mit meiner Einschätzung zu diesem Kornkreis. Da liegt jetzt leider in dem Fall keine weiterführende Analyse vor. Also jetzt Bodenproben oder was auch immer.
Das wäre schön, weil das war halt das Auffällige, dass bei den echten, im Gegensatz zu den gefälschten, eben der Boden getriggert wird und das Korn als solches im Prinzip die Arbeit alleine macht. Also das Korn selbst wird nicht berührt oder beeinflusst durch irgendwelche physikalischen Vorgänge oder sonst irgendwas in diese Richtung. Das ist alles indirekt, eben mit diesem Pilzgeflecht unter der Erde und dann die entsprechende Reaktion über der Erde.
Also ihr habt aber schon Übereinstimmungen der Entstehung, oder das war schon ein ähnlicher Prozess, verstehe ich das richtig?
Ja. Definitiv.
So. Und habt ihr auch, es gibt ja diesen berühmten Dr. Levengood, ich glaube, er ist schon gestorben inzwischen, er ist ein Biophysiker, ist er. Er war ein Biophysiker.
Er ist kein Doktor, aber er ist
richtig. Ja,
die lange Diskussion.
Ja, Gott, ja, gut. Also Mr. Levengood, der Biophysiker, der hat ja mal diese Kornähren untersucht und hat seine Schlussfolgerung war, das sieht aus, also er könne diese Veränderung des Korns reproduzieren, indem er das Korn Mikrowellen aussetzt.
Genau.
Habt ihr in dieser Richtung irgendwas gesehen in euren Viewings? Das ist jetzt natürlich auch wieder a posteriori, aber trotzdem, gibt es da irgendwas, was dazu passt?
Also irgendwo kam auch mal was mit Wärme vor, wenn ich mich recht erinnere, aber ansonsten jetzt nicht in dem Sinne. Ich habe wohl, es gab auch mal von der Remote Viewing Akademie vor langer Zeit, 2002 oder so, gab es also auch schon
Manfred
mal
einen Kornkreis.
Genau, ja. Und die haben halt auch aus Wiltshire so eine Kornähre, also die haben wir hier noch in Umschlag, die halt auch diese, wenn das so aufplatzt quasi, diesen Mikrowelleneffekt haben. Und die haben diese Kornähre als Target genommen von diesem Kornkreis. Und da kamen letztlich sehr ähnliche Daten raus wie bei unseren Sessions jetzt auf die echten Kreise. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es war. Also einer war von 2000 aus Wiltshire. Und dann gab es noch einen Kornkreis aus Deutschland. Der schien den Daten nach auch echt zu sein. Und da bestätigt sich das eigentlich nochmal. Obwohl das Projekt schon so lange her ist.
Also, wie gesagt, Levengood war aber immer auch vorsichtig und wir Kornkreisforscher sozusagen versuchen das auch so zu handhaben, dass wir sagen, man kann diese Effekte mit unserem Einsatz von der Mikrowelle reproduzieren. Das muss aber deswegen nicht automatisch heißen, dass sozusagen auch der tatsächliche Auslöser eine Mikrowelle ist.
Das ist richtig.
Also das können auch mikrowellenartige Effekte oder Effekte sein, die einfach dem gleichen, was auch eine Mikrowelle auslöst.
Ja.
Aber es geht klar in diese Richtung. Das muss aber jetzt nicht unbedingt die klassische Mikrowelle sein, die wir aus dem Ofen kennen.
Also wir haben definitiv keine Mikrowellenstrahlen wie aus dem Gartenschlauch oder sowas und auch sonst keine Käseglocke, in der dann irgendwelche Mikrowellen rumeiern. Also das kommt halt anscheinend wirklich alles von unten. Kann man sich jetzt streiten, ob man irgendwie Mikrowellen von unten nach oben schicken kann? Mir ist keine Technologie bekannt, die das so könnte, aber wer weiß das schon.
Ja, nur wenn der Sender unterirdisch ist. Dieses rote Licht. Was ist damit? Andreas, kannst du damit irgendwas anfangen? Gibt es da Zeugen, die sowas schon mal gesehen
haben? Im Bezug zu dem Kornkreis jetzt nicht und auch sonst jetzt ausgewiesenermaßen ein rotes, ungewöhnlich, unnatürlich, also untechnisches Licht taucht jetzt bislang nicht auf. Also ich meine, Lichtphänomene ja. Ob die dann immer in den meisten Fällen, wo Lichtphänomene beobachtet wurden, waren das keine Nahbeobachtungen, sondern irgendwie doch aus einer gewissen Distanz. Das heißt, keine Ahnung, wie sich diese Lichter jeweils aus der direkten Nähe ausgemacht hätten.
Es waren Eindrücke sehr nah, also als wenn man direkt drin wäre, im Kornkreis, und dann war das halt alles so angestrahlt. Das war halt so ein faszinierendes, ganz grelles Rot. Und ich kenne jetzt, wie gesagt, keine menschlichen Lichtquellen, die genau diesen Farbton reproduzieren. Das war halt das Spannende daran.
Also so nah war natürlich sozusagen wie ihr, da wo ich euch dahin geschickt habe, war natürlich in der Regel noch nie jemand bei einer Kornkreisentstehung. Also zumindest mal nicht bei einer authentischen. Bei einer nicht von Menschen gemachten Kornkreisentstehung.
Nein, würde ich nicht sagen. Also ich weiß es nicht, vielleicht hat er mir angeschwindelt, aber der, wie heißt er denn schnell, der das Crop Circle Café macht?
Der Charles
Mallett. Der hat mir, ich glaube, er selbst nämlich, also ist auch in einem Interview, ja, er hat mir erzählt, dass er da in einem Kornkreis ist, in einem Kornfeld ist, die haben dort übernachtet und plötzlich steht er da so Auge in Auge mit so einer Lichtkugel und plötzlich beginnt sich das Korn niederzulegen. Ich bilde mir
ein. Okay. Ja, also Charles hatte zwar eine Sichtung, allerdings in einem bereits existierenden Kornkreis.
Aber irgendwo hat er mal
Licht, auch... Das ganz nah, also ich meine, ich kenne Charles jetzt lange, dass er selbst eine Entstehung gesehen haben will, ist mir jetzt persönlich nicht bekannt.
Okay, dann muss ich das nachhören. Aber irgendwer hat mir das schon mal erzählt, dass dann so ein Knistern war, oder war das eine junge Schweizerin, ich habe ja alle möglichen Leute, ich renne ja immer mit dem Mikro dann durch den Kornkreis und halte dann irgendwelchen Leuten, die mir sympathisch sind, das Ding vor die Nase. Und irgendwer hat mir das jedenfalls schon erzählt, dass er in einem Kornkreis gestanden ist und plötzlich hat sich das völlig lautlos mit einem leichten Knistern niedergelegt. Bilde ich mir ein. Aber gut, das kann natürlich auch... Der kann mir natürlich auch einen Hosenknopf an die Backe genäht haben.
Ne, ein Knopf an der Backe, ja. So sagen, ja.
Klingt schmerzhaft.
Ja. Das ist schon schmerzhaft.
Ja, und dann nicht passiert. Aber bei den Lichtern, wo wir bei den Lichtern sind, ist ja der perfekte Übergang zu dem,
ja,
Schmankerl.
657820. Es fragt auch jemand, vielleicht aus Einleitung schon mehrfach, Andreas, an dich die Frage, kennst du ein verifiziertes Video? Gibt es irgendein verifiziertes Videomaterial im Netz? Warum passt das zu dem Kornkreis? Weil dieser wurde angeblich bei seiner Entstehung gefilmt. Kennst du irgendein verifiziertes Videomaterial von irgendeiner Kornkreisentstehung oder so? Ich nehme an, nicht, Andreas, oder?
Also es gibt eigentlich...
Das wüsste ich.
Ja, es gibt eigentlich eine Kornkreisentstehung gefilmt, die bekannt ist und die jetzt, wo zumindest mal klar ist, dass es ein echtes Video ist, also jetzt mal abgesehen davon, was es zeigt, gibt es nur dieses Oliver's Castle Video. Ja. Es geistern natürlich seit YouTube noch 3, 4, 5 andere Filme da durch die Gegend, wo es heißt, Lichtkugel macht Kornkreis. Und da gibt es so einen Fall, der relativ viel leider zum Leidwesen von uns Kornkreisforschern da durchs Netz geschickt wird. Das soll dann einen Kornkreis in Frankreich zeigen, der da entsteht. Mhm. Und das ist allerdings eindeutig eine Fälschung. Weil das Bild zeigt eine Landschaft in England. Das ist also ein Foto, eine Landschaft, die ich auch kenne. Das ist da bei Barbary Castle. Kann man anhand der Bäume ganz eindeutig nachweisen. Und an der Stelle gab es diesen Kornkreis, der sich da auch, wie ich finde, relativ schlecht animiert, da unter noch schlechter animierten Lichtkugeln öffnet. Den gab es überhaupt nie.
Den kenne ich, glaube ich, das Video.
Aber es wird halt 1000 Mal geliked und geteilt und so kommt das. Also es gibt tatsächlich als Filmaufnahme von einem entstehenden Kornkreis gibt es nur dieses Oliver's Castle Video, über das wir jetzt dann noch kurz reden, denke ich.
Ja. Also wir sind jetzt bei 657820.
Genau. Und das war ja so ein Wunsch von Stefan und
deshalb war ein Wunsch von vielen, also dass wir das remote führen sollen.
Und da habe ich dann die Daten und die Geodaten dazu geliefert.
Ja, genau.
Aber wir haben das Target zweimal geviewt, weil beim ersten Mal war es nicht hundertprozentig klar, weil die Eindrücke, die gekommen sind, sehr indirekt waren. Wir haben herausgefunden, dass es am Morgen des 11. August 1996 entstanden sein dürfte. Zur Herstellung wurden benutzt physikalische Kraft und Anstrengung. Leute, die vor Ort waren, wollten eben bei dem Prozess mit anpacken. Umsetzung wurde durch Hebemechanismus, Hilfsmittel und Werkzeuge gemacht. Wie wurde die Herstellung umgesetzt? Es wird etwas angehoben und auf die Fläche niedergelassen durch irgendeine Art Hebemechanismus und gegebenenfalls auch Rollbewegung. Warum wurde der Kornkreis erstellt? Zur Belustigung, um andere zu ärgern, und es machte sich ganz klar ein projektmäßiges Gefühl dort breit. An der Herstellung beteiligt war eine größere Gruppe von Menschen, die ziemlich gut drauf waren vor Ort, und eine Person, die nicht vor Ort ist und Pläne vernichtet. Diese Person ist aber auch gleichzeitig der Initiator. Vor Ort gab es, wie schon gesagt, eine Gruppenaktion. Die waren während der Erstellung alle so ein bisschen in Partylaune. In einer Session ist sogar der Eindruck von Alkohol auf Wiese als Geruch-Eindruck entstanden. Während der Verursacher bzw. Initiator, der im Übrigen menschlich ist, bei der Erstellung, wie gesagt, nicht vor Ort ist, und der vernichtet zu diesem Zeitpunkt, wo es entsteht, Beweismaterial in Form von Dokumenten, Informationsskizzen, Hinweise, die er verschweigen will. Da ist er dann auch relativ nervös bei. Mit dem Gedanken war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Es scheint also, als hätte der Initiator nicht mit so einer großen Resonanz gerechnet und verschweigt daher die Herkunft des Man-Made-Korn-Kreises.
Ja, und das ist jetzt natürlich schon ein Knaller, weil dieses Oliver Castle-Video, da tendierten ja viele dazu, also ich übrigens auch, dass das authentisch sein könnte. Weil wenn das gefälscht wäre, von den Special Effects her, das wäre 1996 noch ziemlich schwierig gewesen. Also nicht unmöglich, aber schwierig. Weil man kennt ja diese Lichtpunkte, die dann drüber fliegen und den Kornkreis so machen.
Hervorragend macht das Video, keine Frage.
Ja, absolut. Und ich war dann selbst erstaunt über diese Ergebnisse, aber wir haben zwei Sessions und die deuten halt beide darauf hin, ja, dass das ein menschengemachter Kornkreis ist und demzufolge müsste das Video ja dann manipuliert sein.
Ja,
wenn nicht das Video, wir haben jetzt nicht das Video direkt geviewt, das könnte man ja auch, Intention zur Erstellung des Videos, ob da irgendwas manipuliert wurde im Nachhinein, aber ja, das ist halt die logische Schlussfolgerung daraus.
Und Mark Pilkington kennt ja den Macher und er hat ja in der Sendung vom 3. Februar diesen Jahres hat er ja diese Bombe bereits platzen lassen. Da haben es aber noch viele nicht geglaubt. Ja, keine Ahnung. Jetzt habt ihr ihn geviewt. Also Mark Pilkington kennt angeblich den Regisseur oder den Filmemacher oder wie auch immer den Künstler, der dieses wirklich sehr gut gemachte Video erstellt hat. Und ich glaube, weil du gesagt hast, was projektmäßig ist, das passt gut dazu, weil also ein Argument, das zum Beispiel auch Michael Glickman angebracht hat, warum er nicht glaubt, dass das ein Hoax ist, weil er mit Leuten aus Kalifornien, also er war ja an der UCLA, glaube ich, Andreas, bitte spring rein, falls ich da jetzt was Falsches sage. Und er hat jedenfalls eigentlich mit den Leuten geredet und die hätten ihm gesagt, dass das also schon kein Problem ist, aber es dauert halt, was weiß ich, Tage, Wochen, um das anzufertigen. Und daher könne das nicht sein, weil der ja in der Früh entstanden ist und dann am Abend haben sie schon das Video gesehen. Aber wenn der gehoaxt ist, dann weiß ich ja vorher, wie es aussieht. Ich weiß, auf welchem Feld ich das mache. Ich kann das Video ja schon vorher machen und dann das reinmontieren, den Kornkreis. Und damit wäre dieses Argument entkräftet. Also, ja, keine Ahnung, Andreas, was sind so deine Gedanken?
Also meine Gedanken sind tatsächlich so, für mich ist das nicht unmöglich, dass das Oliver Castle-Video gefälscht ist. Allerdings tendiere ich tatsächlich auch dazu, dass es nicht gefälscht ist. Und von daher widerspricht sich da jetzt so ein bisschen unsere Aussagen oder unsere Einschätzungen. Wobei ich dazu sagen muss, den Kongress selbst habe ich nicht mehr untersuchen können. Das ist für mich immer eigentlich sozusagen der Goldstandard für meine eigenen Bewertungen auch. Deswegen gebe ich das, sage ich da auch, wenn das sich irgendwann mal nachweisen lassen würde oder es bewiesen werden kann, dann ist das für mich auch in Ordnung so, denn ich habe jetzt keine handfesten vom Kornkreis her Gegenbeweise dafür. Ich stelle mir es zum damaligen Zeitpunkt technologisch auch noch recht schwer vor und ganz so einfach ist es nicht mit der Geschichte von wegen, ja, ich weiß ja, wo es sein soll und dann mache ich das einfach vorher und mache dann den Rest danach. Ich bin auch, dir auch schon öfters, auch ich glaube im letzten oder in mehreren Interviews, die wir gemacht haben miteinander schon gesagt, ich bin auch bei solchen Aussagen, gerade auch aus dieser Richtung Pilkington und Kollegen, vorsichtig. Ja. Das ist für mich nur, dass jemand sagt, er kennt da jemanden, also ich kenne auch jemanden. das ist für mich, also letztendlich ist das genauso wenig ein Beweis für irgendwas wie alles andere auch. Und diese Personengruppe, diese Kongressfälscher, arbeiten selbst, und das ist auch keine persönliche Meinung, sondern anhand von Fallbetrachtungen nachweisbar. Das sagen sie auch selbst, dass die Täuschung eines ihrer Hauptwerkzeuge ist, mit denen sie auch mit Spaß arbeiten.
Mirage,
das heißt genau, und deswegen, da ist natürlich der Pilkington mit seinem Mirage Man Buch und Film natürlich dann wieder eine ganz spannende Figur eigentlich.
Ja, finde ich auch,
denn, absolut. Denn er legt da eine Theorie vor und könnte genauso gut aber in umgekehrter Richtung ein Mirage Man sein. Also das gilt's, das in aus meiner Sicht raus, und das meine ich gar nicht bösartig, sondern das gilt's einfach mal offen da stehen zu lassen. Denn einfach nur die eine Seite zu glauben und mehr kann man leider nicht tun. Auch bei Mirage Man bekommt man das sehr schnell an die Frage, welchen Aussagen glaube ich oder glaube ich nicht. Das ist also für mich noch zu hinterfragen. Es wäre eigentlich alles sehr einfach erklärbar, wenn derjenige, den der Pilkington da kennt und den ich, glaube ich, auch kenne, aber der zumindest mal behauptet, er wäre der Macher des Films, wenn er einfach mal in die Öffentlichkeit treten würde und würde uns mit zeitgenössischen Computerprogrammen und die ganze Geschichte einfach mal nochmal von A bis Z darlegen, dann könnten wir damit sehr viel mehr anfangen als mit der Aussage von jemandem, der sich nach eigener Aussage der Täuschung bedient, der dann sagt, ja, ich kenne da jemanden, der das war. Und von daher ist für mich der Fall Oliver's Castle noch nicht abgeschlossen, weil ich untersuche den lustigerweise seit damals und bin bei der Recherche dieser ganzen Vorgänge damals doch auf die ein oder anderen merkwürdigen Dinge gestoßen, die mich immer noch rätseln lassen. Womit ich persönlich auch nicht so richtig d'accord gehe, aber rein jetzt gefühlsmäßig, ist diese Sache, dass das, wenn ich das jetzt mal in meine Worte übertrage, irgendwie so eine Gag-Aktion gewesen sein soll, die irgendwie so locker flockig mal ins Feld gelegt wurde.
Ich meine, wie es aus dem Viewing hervorgeht, ne, meinst du, ne, auf das Viewing bezogen.
Genau, das meine ich, ja.
Wenn man sich in Frankreich anschauen.
Ja.
Und zwar ist es so, dass die Leute, die es machen vor Ort, die sind gut drauf. Ne? Die machen das jetzt nicht unter höchster Anstrengung oder so. Der Initiator wiederum, der legt da ja eine ganz andere Ernsthaftigkeit an den Tag. Er geht da hin und lässt Pläne, Papiere und so weiter verschwinden, weil er Angst hat, dass er im Prinzip aufgrund dessen, dass er ein Initiator ist, dafür dann halt einen auf den Detz bekommt. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Gag
das Vandalismus, klar.
Beim Initiator war. Ne? Beim Initiator selber war das schon eine ziemlich ernste Angelegenheit.
Ja, und wer war das? Wisst ihr das? Oder in welche Richtung geht das?
Das wäre jetzt eine Sache, das müsste man... Also ein Eindruck war männlich und ich glaube auch etwas älter, aber das ist jetzt natürlich keine Angabe. Das wäre jetzt so ein typisches Target, was man nochmal genauer untersuchen könnte. Man könnte den Initiator nochmal genauer untersuchen, man könnte die Gruppe genauer untersuchen, Werkzeuge etc. Genauso wie das Video selbst... Das sehe ich jetzt aktuell noch extern von einem Kornkreis. Das sind ja erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist ein Video und das andere ist der Entstehungsprozess als solches. Da wir aber auch da physikalische Anstrengungen sehen, ja, was halt überhaupt gar nicht konform geht mit eben den anderen Prozessen, genauso wie die Anwesenheit mehrerer Personen etc., ja, müssen wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass es halt man-made ist. Aber schließt nicht aus, dass man... Genau, das schließt halt nicht aus, dass man da jetzt nochmal eine Session drauf machen kann, beziehungsweise mehrere. Das empfiehlt sich, da wie gesagt... beim ersten Anflug im Prinzip alle Informationen, die wesentlich sind, erfasst werden. Und wie jetzt zum Beispiel mit dem, ich nenne es jetzt mal Blumentarget, mit diesem Regenbogen da dran, da ist auch das Wesentliche des Targets, dass das Ganze digital aufbereitet wurde. Das heißt viel wie, dass die Mühen oder die Anstrengungen mehr in der Vorbereitung als bei der tatsächlichen Umsetzung dieser Geschichte war. Und bei den Oliver Castles Dingen ist es halt die Entsorgung von gewissen Dokumenten. Also das, was am stärksten halt hervorgeht oder am ernsthaftesten. Und das ist durchaus ein Target, was wir uns nochmal anschauen können. Wir gehen jetzt nicht hin und sagen, das ist jetzt 100% so Bumbaster. Aber die Tendenz geht hier sehr, sehr stark Richtung Man-Made. Wobei ich jetzt nicht über das Video urteile. Das wäre eine eigene Geschichte, die man auch nochmal separat viewen könnte.
Also es gibt da auch... zu diesem Video. Es gibt ein Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch an dieses Jerusalem-UFO vor ein paar Jahren. Da ist ja so ein Licht, was dann plötzlich in den Himmel schießt, ja, was dann auch zwei verschiedene Leute oder so gefilmt haben soll. Und da gab es halt auch Sessions drauf und da kam dann heraus, ja, das, was sie da gefilmt haben, stimmt schon, aber es ist kein Licht vorhanden. Da kamen dann so Eindrücke wie von der Intention her, ja, wie eine Zirkusvorstellung geben oder irgendwas darstellen, aber nichts von diesem Objekt halt. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, kam dann auch kurz später heraus, genau, ja, dass das gefälscht sein soll.
Ja, ja, also ich meine, man kann, wenn man sich das Luftbild anschaut, was wir da auf der Webseite auch sehen von dem Kornkreis, da sieht man ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt der wunderschönste Kornkreis.
Mhm. Absolut nicht, also von der Luft sieht er nicht so aus, ne?
Es hat viele Ungenauigkeiten bis hin zu diesem Knick in dem Pfad, der so, sagen wir mal, auf 5:30 Uhr runterzieht. Die Kreise sind komisch platziert. Das Ganze hat auch, das gestehe ich gerne, es hat auch nicht die Ästhetik, die viele andere Kornkreise haben, in den verschiedenen Proportionen. Man hat so das Gefühl, da fehlt auch irgendwie noch was. Die Kreise stehen irgendwie merkwürdig. Es sieht schon so ein bisschen gescribbelt aus, das Ganze. Aber
man könnte ja auch zu Fuß von jedem Kreis zum nächsten gehen, weil die halt mit so einer Linie verbunden sind.
Das ist ja dann auch, ja, so, aber wenn ich eine Schneeflocke darstellen will, ist das halt, habe ich halt die sechs Achsen sozusagen. Was ich auch nicht verstehe, also vom Geviewten her, was es sein könnte, weil ich kenne ja Fälschertechniken. Ich weiß auch, welche Gruppen primär das eine oder das andere anwenden, aber das, was ihr beschrieben habt, was ihr da gesehen habt, das kann ich mir alleinig höchstens noch mit so einer Gartenwalze erklären, wobei die eigentlich aus der Mode gekommen ist, weil eben diese Schaukeln wesentlich praktischer sind, alleine zum Transport und auch in der Umsetzung die Gartenrolle sozusagen, doch ist ja sehr schwer, die muss ja auch irgendwie ins Feld kommen und auch wieder rauskommen. Also jeder, der mal so eine Gartenwalze mitgeführt hat, das ist ja so schwierig damit zu arbeiten, sag ich mal. Und wenn ihr da sagt, da wurde irgendwie was angehoben und abgesetzt, also was hat das, hört sich für mich an, als ob da irgendwie nicht diese Schaukel angehoben wird, sondern irgendwie ein Objekt oder irgendwie was. Könnt ihr dazu noch irgendwie was sagen?
Es gab auch definitiv sowas wie eine Rollbewegung. Also das muss jetzt keine Gartenrolle sein. Das kann auch sein, dass es einfach ein leeres Fass ist, was man dann im Prinzip zu zweit oder so dann einmal so rollt. Was natürlich, auf die Idee muss man erstmal kommen, mit so einem Fass, da kann man sich natürlich einiges an Arbeit sparen, was jetzt die Breite und die Masse an Korn ist, was man dann halt umlegt.
Ja, wobei, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil, wie gesagt, hauptsächlich alles, was du, das liegt ja nicht am Feldrand, also man muss das auch dorthin transportieren und diese Bretter einfach auch aus der Erfahrung, und ich kenne verschiedene Fälschergruppen, weiß, wie die arbeiten, habe, wie gesagt, auch schon frischer Tat ertappt, dieses Fass oder eine Rolle oder irgendwas ist eigentlich viel zu unpraktisch, als dass man es bei Aktionen anwendet, die nicht irgendwie offiziell genehmigt sind vom Bauern. Und es ist auch ein Trugschluss, dass das irgendwie schneller oder größere Flächen niederdrückt. Denn diese Bretter, diese Schaufeln, diese Schaukeln, wie ich es bezeichne, die haben teilweise eine Länge so von 1,20 m bis 1,50 m. Also das sind jetzt keine kleinen Kinderschaukeln, sondern die mit denen machst du schon ordentlich Fläche weg, wenn du damit. Also ich sehe persönlich, ich bin klar, es kann jemand mit einer Rolle gemacht haben, aber
eine Sache, die mir aufgefallen ist, jetzt im Nachhinein, wo ich auch die Bilder gesehen habe, bei den beiden, die wir jetzt als echt definiert haben, also das letzte und das vorletzte, wenn ich mir das Oliver's Castle anschaue, da haben diese Ringe, ich nenne es jetzt mal so Jahresringe, also solche Spuren, ja, die könnte man jetzt so Jahresringe von Bäumen irgendwie assoziieren. Und die findet man relativ häufig, aber bei diesen beiden echt nicht, oder täuscht es?
Ja, das ist schon so. Also diese, das ist halt die Frage, wer bei diesen, was du als Jahresringe beschreibst, das wird oft auch als die Ringe beschrieben, die Leute hinterlassen, wenn sie mit einem kleinen Kreis anfangen und den immer größer ziehen. Mhm. Ja, sozusagen. Ja, kannst du dir das vorstellen? Halt, du fängst in der Mitte an und machst einen Kreis zuerst mal, der hat den Durchmesser deines Brettes oder den Radius deines Brettes. Dann hast du den zentralen Kreis und gehst mit deinem Brett immer wieder einmal drumherum und so entstehen halt diese Ringe, dieser Eindruck dieser Ringe. Und das ist da zu sehen, das stimmt, und in anderen Fällen nicht.
Ja, also speziell bei den beiden, die wir jetzt als echt so definiert haben, da erkenne ich jetzt zumindest keine. Genau. Also die sehen deutlich glatter aus, aber das ist wahrscheinlich dann auch von Technik zu Technik unterschiedlich.
Ja. Und wir wissen natürlich auch nicht, da wir das echte Phänomen noch nicht bis zuletzt beschrieben haben, wie das echte Phänomen sich manifestiert. Also nach meiner Erfahrung ist es schon so eher, dass ich die meisten Kornkreise, die ich für echt halte, haben auch dieses fließende und nicht diese mechanische Struktur. Aber wir haben auch, es gibt auch Fälle, wo ich mir sicher bin, dass es nicht von Menschen gemacht wurde, wo wir so eine Abfolge haben, also wo auch solche Scheiteln und Überlappungen entstehen, die in anderen Fällen nicht vorhanden sind. Deswegen, also es ist halt sehr schwierig, weil wir können sehr viel über das Kornkreisphänomen sagen und sehr viel darüber beschreiben und das diskutieren, aber letztendlich haben wir leider noch keinen Fall, wo wir es zweifelsohne irgendwie auf Film gebannt haben und deswegen auch wissen, wie das echte Phänomen sich ausformt und ob es nicht vielleicht sogar an anderen Orten, aufgrund welcher Umstände auch immer, sich dann wiederum anders ausprägen kann. Also das ist noch zugegebenerweise, die Kornkreisforschung ist noch lange nicht am Ende angelangt.
Na, ist doch schön. Falls jemand an die Gäste hier eine Frage hat und diese persönlich stellen möchte, dann die Skype-Leitung ist offen. Einfach da auf der Startseite ganz oben bei diesem einleitenden Text raufklicken oder einfach den User CropFM anrufen. Ansonsten, Andreas, was ist für dich das Fazit? Weil wir sind jetzt doch schon ungefähr 2-3 Viertel Stunden, also wir wollen ja nicht den Rekord von letztens brechen.
Genau. Also, ein Fazit ist, dass es auf jeden Fall ein spannendes Experiment war mit für mich sehr interessanten Ergebnissen. Ich kann das momentan noch nicht für mich persönlich so einstufen, dass ich sage, ist jetzt für mich eine finale Methode geworden, um Kornkreise zu beurteilen und einzustufen. Aber es zeigt mir, wie die Berichte, die ich hatte ja auch schon auf Grevy über Experimente geschrieben mit Remote Viewing. Da gab es dieses eine spannende, wo man da Börsenspekulationen damit irgendwie doch recht erfolgreich war damit. Zum Beispiel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da Dinge ankommen bei dem Viewer, die er sich nicht vorher irgendwie zusammengoogelt. Für mich bleibt weiterhin die Frage, was ist die Quelle dieser Informationen? Und da habe ich immer so das Gefühl, ich mag euch da vielleicht da irgendwie das falsch verstehen, aber das Remote Viewing auch so ein bisschen stellen sich für mich zumindest mal ähnliche Fragen wie angesichts vom Channeling. Ich sage nicht grundsätzlich Channeln, ich bin sehr kritisch, was das Channeln angeht, weil ich sehr selten wirklich gechannelte Informationen gehört habe, die unerwartet sind oder die ich noch nie so vorher gehört hätte. Aber ich stelle mir da schon die Frage, auch beim Remote Viewing, was wird überhaupt da gelesen? Könnte es auch sein, dass sozusagen ihr bei all den Sessions sozusagen mich gelesen habt, der ich ja diese ganzen Geschichten sozusagen kannte?
Und es kann passieren, unserer Erfahrung nach, dass Targets kontaminiert werden, wie wir sagen. Mhm. Dass zum Beispiel jemand einen Glaubenssatz oder so reinbringt. Aber da gibt es halt auch Methoden, um das zu umschiffen. Und da ich jetzt die Targets erstellt habe, mit dieser neutralen Intention, man lernt das ja auch, wie man diese Targets erstellt, ohne da jetzt irgendwelche Kontaminationen möglichst reinzubringen. Denke ich mal, das war schon sauber. Aber es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass es irgendeine Einstrahlung gibt. Und die Quelle der Information, die man da ausliest, es ist ja jetzt nicht so wie beim Channeling, wo man von irgendeinem mutmaßlichen Wesen Informationen bekommt, so als Zwischenquelle, sondern man ruft ja die Informationsfelder quasi direkt ab. Ja. Also man sendet sein Bewusstsein aus und scannt diese Felder direkt ab. Wie so eine kleine Sonde, könnte man sagen. Und man kennt das vielleicht von außerkörperlichen Erfahrungen. Und wir haben halt auch schon Sessions auf die Vorgänge des Remote-Viewings gemacht. Und da wirkt es halt so, als wenn man ähnlich einer außerkörperlichen Erfahrung einen ganz kleinen Teil seines Energiekörpers aussendet, der dann halt direkt vor Ort die Informationen wahrnimmt. Bei einer außerkörperlichen Erfahrung ist es halt ein größerer Teil oder meinetwegen der komplette Energiekörper. Und bei dem Remote-Viewing ist es halt so eine ganz kleine Bilokalität vom Bewusstsein her.
Ich glaube, ein Hinweis, dass dieses Targeting ganz gut funktioniert hat, ist ja auch, dass also Stefan, du ja das Oliver's Castle Video bis dato für echt hieltest.
Richtig,
oder, oder es noch immer für echt hält, ich weiß nicht. Und dann aber rauskam, dass es vielleicht ja dann doch gefälscht ist, so wie es
mal gebraucht hat. Ja, das hat mich ja erstaunt daran, weil ich interessiere mich auch so ein bisschen für Special Effects und so wie das halt gemacht ist für die Zeit damals.
Ich kann mich erinnern, du hast nach dem, du hast, genau, also, ja.
Ich habe es ja noch verteidigt.
Da ja, genau.
Und ja, also ich denke, es muss damals auf jeden Fall sehr aufwendig gewesen sein, das so zu machen, wegen dem Tracking halt auch, also dass die Punkte halt in Übereinstimmung mit, dem Kamerawackeln sind und so, das soll damals halt noch recht schwierig gewesen sein, von der Erstellung her. Auch wenn man sich so diverse Filme und Serien anschaut von damals. Und ja, also da das ja so ein Referenzfall ist, dieses Oliver Castle, da sollte man auf jeden Fall nochmal mehr drauf machen, bevor man eine endgültige Meinung abgibt.
Naja. Es ist also auch für mich, immer eine gute Idee, egal in welche Richtung, sag ich mal.
Ja. Also auch für mich persönlich, weil ich das Video halt mag.
Ja, ich mag es auch. Ich finde es ja blöd, dass ihr da jetzt rausfindet oder rausgefunden haben wollt, dass es gefälscht ist und dass der Bildschirm jetzt recht hat. Ne? Aber was soll man machen? Wenn es so ist, dann ist es halt so, wenn es so ist.
Ja, also, und ja. Alles gut.
Okay, also wir haben ja jetzt 6 Targets gemacht und einige doppelt. Normalerweise ist es halt so, wenn wir jetzt einen Auftrag haben und jetzt eine Sache untersuchen, dann ist es eigentlich genau andersrum. Das heißt, wir haben eine Session und machen einen Auftrag und 6 Sessions dazu, wo dann halt viele Details nochmal untersucht werden können. Wie zum Beispiel bei dem Einkornkreis, wo dieses mysteriöse Etwas liegen gelassen worden ist, dass man das noch auf den Schirm bekommt und so weiter. Und wir haben, man kann sich das jetzt ein bisschen vorstellen, man fliegt halt drüber, schaut drauf, guckt nach, ist echt, ist nicht echt und fliegt weiter. Also wirklich ein Überblick. Und für ein funktionierendes Projekt, wo wir halt wirklich auch die ganz kleinen Details rausbekommen, wäre es natürlich sinnvoll hinzugehen und zu sagen, okay, wir nehmen uns dann meinetwegen 2 Sessions und machen dann jeweils, also 2 Kornkreise und machen jeweils 6 Sessions draus. Dann wird die Datendichte natürlich deutlich größer. Das ist wie in der normalen Wahrnehmung auch. Gehe ich durch einen Raum, dann nehme ich das wahr, was ich peripher und bewusst wahrnehme. Ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt jedes einzelne Möbelstück und jede Lichtquelle für sich gesondert untersuche.
Ja. Das ist ja auch, ja, und das wäre ja eine Idee. Also wenn ich habe da wirklich halt einen kleineren Part an der Geschichte. Aber wenn ihr das wollt, dann können wir das sicherlich mal für die Zukunft das nochmal machen. Also ja, ich wäre dabei. So, das
ergibt. Jetzt eine kurze Frage aus dem Chat, weil die da jetzt gekommen ist. Was war Herr Millers Kenntnis nach der größte und umfangreichste Kornkreis, der je entdeckt wurde?
Okay. Eigentlich ist Milk Hill 2012, 2001, 409 Einzelkreise auf einer Fläche von über 50.000 Quadratmeter.
Wahnsinniges Ding, ja. Laut Pilkington von den Circle Makers gemacht. Also da bin ich
echt. Ja, aber ich sag ja, also ich habe auch schon, also gerade zu Milk Hill gibt's mehrere Teams, die das gemacht haben und nicht im Teamwork gemacht haben wollen. Es ist wirklich so, also ich persönlich hab ganz ehrlich, ich habe aufgehört, auf diese Informationen aus dieser Richtung zu hören. Mhm. Denn es ist auch ein, also das ist ja nicht so, das ist ja keine Unterstellung von mir, denn sie sagen ja selbst, Täuschung ist Teil unseres Business.
Nee.
Und ich versuche ja beim Kornkreisphänomen bei aller kritischen oder wissenschaftlich investigativen Vorgehensweise dann doch ich will ja Erkenntnis gewinnen. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass das aus dieser Richtung nicht möglich ist. Denn ich weiß nie, wann mich da jetzt wieder jemand hinters Licht führen will, wenn es nur die kleinste Falschinformation ist. Das sind für mich keine glaubwürdigen Quellen.
Nee. Und es ist eh, also wie du sagst.
Es ist immer eine Frage, also zu der Zuhörerfrage. Es ist natürlich immer eine Frage, was man so als Maßstab ansetzt. Also es gab auch mal einen Kornkreis, der hat sich insgesamt über mehr als 1,3 Kilometer Länge über ein Feld gezogen, war allerdings nicht so massiv und so gewaltig wie dieser Milk Hill, wird als Galaxy oder als was weiß ich bezeichnet, aber war natürlich wesentlich länger. Also es war so eine Art Perlenschnur, auf dem, wie gesagt, von Anfang bis zum Schluss auf etwa 1,2 bis 3 Kilometer Länge immer wieder Kreise aufgereiht waren, und dann lag noch so ein größerer Kreis daneben, in dem so ein merkwürdiges Symbol zu sehen war, was dann auch nach diesem Sommer nie wieder aufgetaucht ist, diese Art von Symbolen. Und es gab mal eine Großformation, die erreichte eine Achsenlänge von 600 Metern und bestand auch aus ganz vielen Ringen und Kreisen, war aber sehr filigran, also nicht zu vergleichen mit dem Milk Hill. Und im selben Jahr wie ein Jahr später nach Milk Hill, also 2002, ist bei Stonehenge die sogenannten wehenden Bänder oder Floating Ribbons entdeckt worden. Eine ganz wunderschöne Formation, wie ich finde, einfach von der Ästhetik her. Und die war vom Durchmesser her auch nur geringfügig kleiner als jetzt der Milk Hill Kornkreis.
Okay, letzte Frage noch aus dem Chat. Da fragt jemand schon öfter nach dieser Kugelformation, die du angeblich selbst über den Feldern durchs Fernglas gesehen hast.
Ja, ja.
Und warum du die nicht viewen hast lassen, aber das kommt ja vielleicht noch.
Weil das eine Sichtung war, die nicht direkt mit dem Kornkreis einherging. Also okay. Jetzt hatten wir ja bei dem Experiment ging es ja darum.
Alles klar.
Ich wollte das Wissen darüber, wann bestimmte Kornkreise konkret entstanden sind, nutzen, ja, um die Viewer dahin zu führen.
Aber es ist interessant. Du hast also wirklich selbst mal so eine Lichtkugel beobachtet.
Ja, ich glaube, wir haben. Also keine Kornkreismachende, aber ich glaube, wir haben darüber geredet, oder?
Haben wir das? Okay.
Ja, aber wenn jetzt mal zum nächsten Mal. Wir haben ja 6 Stunden Zeit demnächst.
Also ich hätte da nochmal eine Frage. Und zwar, wir waren jetzt nur 6 Kornkreise, aber wir haben ja jetzt von der Essenz her, dass die echten Kornkreise wohl von irgendwelchen nicht physischen Wesen oder Bewusstseinsenergien gemacht wurden. Und dann gibt es ja noch die These, dass es halt physische, Außerirdische auch machen könnten. Es gibt doch da diesen Kornkreis mit diesem Alien-Kopf, wo dann in Binärcode so eine Scheibe.
Das kannte auch schon im Chat, ja, als Frage, ja.
Ja. Was hältst du denn davon?
Der ist meiner Meinung nach, den konnte ich selbst untersuchen und bewerten und so. Und der Kornkreis konkret von diesem Alien mit der Datenscheibe, wird da gern genannt, den halte ich eindeutig für man-made.
Okay. Eine Fälschung.
Genau. Also ja, wenn man das so dann als Fälschung bezeichnet. Allerdings hat er ja Vorgänger, das steht ja in der Tradition sozusagen. Im Jahr davor gab es ja die bildhaften Abbildungen sozusagen von Jill Bolton, da bin ich vorsichtiger, zum einen, weil ich sie selbst nicht vor Ort untersuchen konnte und weil ich da doch deutliche qualitative Unterschiede drin sehe. Allerdings zeigt der Alien mit der Datenscheibe, was Leute tatsächlich im Feld in der Lage sind. Ich fand es vor Ort relativ offensichtlich, dass es gefälscht wurde, auch wie es gemacht wurde, auch die Technik, auch die Darstellungstechnik. Und das für den Laien ist natürlich schwer beeindruckend, kann ich nachvollziehen. Wir wissen aber auch, dass er in mehreren Etappen über mehrere Tage und Nächte angelegt wurde. Also auch da von den Entstehungsbedingungen keine, wie ich das sagen würde, authentischen Bedingungen.
Na, interessant, einer der beeindruckendsten fotorealistischen Bilder und der ist eindeutiger Fälschung. Ist ja lustig, ja.
Meiner Meinung nach sah er sehr beeindruckend aus.
Absolut, ja.
Ja.
Ich hätte auch noch eine abschließende Frage. Und zwar, was glaubst du, Andreas? Wie viele, also in Prozent vielleicht, wie viele scheinen dir von allen bekannten Kornkreisen echt und wie viele falsch?
Die kommt natürlich sehr oft die Frage, ist unheimlich schwer zu beantworten, deshalb, weil wir haben ja jedes Jahr etwa 100 bis 300 neue Kornkreise, die weltweit entdeckt und dann auch dokumentiert werden. Von diesen, das ist aber nur die bekannte Ziffer. Die Dunkelziffer liegt, das ist auch bekannt, wahrscheinlich wesentlich höher. Das wissen wir anhand von Kornkreisen, die irgendwie Jahre danach nachgemeldet werden oder plötzlich auf einem Google Earth Bild auftauchen, das veröffentlicht wird und von vor ein paar Jahren stammt. Und man wusste dann, ach, guck mal, da gab es damals den Kornkreis. Also es gibt eine wesentlich höhere Dunkelziffer als die Kornkreise, die wir kennen. Und die Kornkreise, die wir kennen, davon werden mittlerweile, früher war das mal ein bisschen mehr, aber die allerwenigsten überhaupt weiterführend, sprich in Labor zum Beispiel, untersucht. Und es ist natürlich auch so, dass die allerwenigsten Kornkreise nach den gleichen Standards untersucht werden können, allein aufgrund der weltweiten geografischen Verteilung. Und deswegen halte ich von niemandem, es gibt zwar einige Leute, die das machen, aber ich halte es in keinem Fall für seriös, wenn irgendjemand eine prozentuale Angabe macht, denn für diese konkrete Angabe fehlen absolut die Datengrundlage. Was ich aus meiner Erfahrung raus sagen kann, ist, dass gerade seit 2000, 2001 immer weniger Kornkreise authentisch sind und ich mittlerweile wirklich dazu tendieren würde, zu sagen, das echte Phänomen ist massiv in der Unterzahl.
Ja, das Gefühl habe ich auch.
Also ich fahre jetzt schon seit Jahren nach England und Es kam in den letzten Jahren vor, dass ich zumindest mal während meiner Aufenthalte zwar viele Kornkreise gesehen habe, aber keinen, den ich als echt einstufen würde.
Mhm. Wir haben jetzt auch einen Schnitt 2 auf 6, echt. Mhm.
Mhm. Okay, ich ganz kurz noch, weil jemand schon öfter fragt, das neue Luxusalbum, wann das erscheint. Also wir arbeiten irgendwie dran, wir haben wieder begonnen, aber das dauert Jahre, kann ich nur sagen. Aber wir arbeiten dran. Okay, das noch nebenbei. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch dreien. Das war total spannend für mich und es war wirklich ein super Teamwork, vor allem jetzt natürlich von eurer Seite und das hat sehr super funktioniert. Und ja, ich hoffe...
Ich sage auch danke vor allem an die Remote Viewer und an dich, Tarek, dass du uns da zusammengeführt hast und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal genauer nachschauen würden, sozusagen.
Ja, das gerne. Haben die Viewer ja vor, ne?
Super.
Wir lieben Herausforderungen. Machen wir.
Schön. Ja. Perfekt. Ich suche mir was so richtig Gutes aus.
Okay.
Okay.
Ja, dann danke euch allen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald.
Okay. Tschüss. Tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, die nächste Sendung findet am 14. April 2014 statt und mein Gast ist eine super Kombination, Quantenphysiker und Psychologe, Dr. Gary Schmidt, ein Amerikaner, der jetzt in der Schweiz lebt, glaube in Genf, wird uns dann erzählen. Und er ist live zu Gast und wir sprechen über seine Arbeit und mein Lieblingsthema, der Frage nach dem Wesen des Bewusstseins. Und wie wir heute gehört haben, hat es ja auch vielleicht was mit der Entstehung der Kornkreise zu tun, quasi mit den Interessanten. Ne? Ja, und natürlich sprechen wir dann auch über die Verbindungen zur Quantenphysik und die Versuche, Bewusstsein so zu erklären. Wird, glaube ich, sehr spannend zu hören am 14. April 2014. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Es ist die nächste Sendung nicht 2014, sondern sie ist 2017. Danke für den Hinweis. I've seen it all. I've seen it all. On a day like this.
The curtain's gonna fall.